Diese Einladung ist so offiziell.
Vielleicht als Wiedergutmachung. Ist nicht einfach, nach 2 Jahren alle aus dem Nichts heraus zu kontaktieren.
Ich bin so froh, dass ihr da seid. Wir haben uns so viel zu erzählen und so viel zu feiern heute Nacht.
Tschüss.
Jeder von uns ist auf einer Reise. Und wir spüren, dass es wichtig ist, die Menschen, die man liebt, auf dieser Reise zu begleiten. Hört mal, Leute. Das ist mein Freund Pruitt.
Nein.
Die Gitter vor den Fenstern sind neu.
Aus Sicherheitsgründen. Es ist sicherer.
Du reagierst so misstrauisch auf unsere Gastfreundschaft.
Will.
Verdammt.
Ist er eigentlich schon lange so? So aufgewühlt? Wie kommt er zurecht? Er kann selbstzerstörerisch sein.
Ich glaube, er gibt sein Bestes.
Irgendwas fühlt sich hier nicht richtig an. Wir haben uns 2 Jahre nicht gesehen und auf einmal werden wir zu diesem Luxusdinner eingeladen. Erzählt mir nicht, das wäre normal.
Was glaubst du denn, was hier passiert?
Hallo und herzlich willkommen zu Spielfilm Episode, wer weiß das schon so genau, unserem großen Summer of Kusama Teil 2, der damit auch schon zu Ende geht, im September 2021. Das war ein guter Sommer, also überwiegend. War er besser als der letzte? Ich bin mir gar nicht so sicher. Also einer Sache bin ich mir ganz sicher, dass das hier der wahrscheinlich beste filmografische Podcast in deutscher Sprache ist. Ja, doch, ja, ich bin mir ziemlich sicher. Also nicht, dass es da große Konkurrenz gäbe. Egal. Spielt auch keine Rolle, was ich so denke. Viel wichtiger ist, was mein lieber Co-Host denkt, mit dem ich das hier schon seit knapp 2 Jahren mache. Und das ist der liebe Dennis Bastian. Hallo, Dennis.
Ich wollte mich schon beschweren, dass du wahrscheinlich gesagt hast, Patrick. Du darfst es wahrscheinlich streichen. Ja, hallo. Du hast irgendwas zum Sommer gesagt. Es ist ein weniger heißer Sommer. Ich meine, letztes Jahr war es wesentlich heißer. Das haben wir dieses Jahr, glaube ich, nicht so.
Ist auch eigentlich alles Quatsch mit dem Klimawandel, ne?
Ja, also ja. Das ist Hollywood produziert die Bilder von Griechenland und Türkei, das sind Special Effects, also ILM, die brauchen Geld und deswegen alles digitale Feuer. Aber es sieht gut aus so. Nein.
Ich muss sagen, hier ist es sehr, sehr trocken. Wir haben echt das Problem mit dem Klima, das wissen wir natürlich. Also hier, Scherz beiseite, Dennis und ich sind beide große Fans des Klimaschutzes. Ja. Aber ich muss sagen, kühl ist es, ja, es regnet auch wiederum fast nicht, überhaupt nicht in diesem Sommer, zumindest nicht in Berlin, was natürlich einer gewissen Ironie nicht entbehrt, einer sehr traurigen, wenn man in andere Regionen dieses Landes guckt.
Ja, doch, wir hatten schon hier so schon ein bisschen. Egal, also ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie mehr als 20 Sekunden über das Wetter rede, weil ich denke ja. So, okay, was soll das denn? Lass das. Hör auf, über das Wetter zu reden. Nee, geht gar nicht. Tut mir leid.
Wir wünschen allen Menschen, egal in welcher Klimazone, von Ahrweiler bis Aachen, einfach sehr viel Spaß mit dieser Notfolge.
Genau, und das genau, einfach nur alles Gute. Ja, genau, richtig. So. Patrick, was haben wir denn heute vor? Weil ich weiß es ja gar nicht. Ich weiß es, ich habe ja gar keine Ahnung.
Summer of Kusama Teil 2, womit eben auch derselbige schon endet, denn so groß ist das Werk von Autorin, Regisseurin, aber doch primär Regisseurin Karen Kusama nicht, als es da mehr gäbe als 5 Filme, die wir eben auf 2 Episoden verteilen und darüber sprechen, plus einen kleinen Short, den wir kurz im Vorbeigehen mal erwähnen wollen im Verlauf dieses Abends. Wir sprechen aber heute primär über The Invitation aus dem Jahre 2015, ein Horrorfilm. Ich glaube, die kann man schon genre-technisch sehr, sehr klar zuordnen, oder?
Ich denke schon. Ich habe auch früher immer so Genre-Einteilung bezüglich Horror gemacht, wenn es nur was Übernatürliches ist. Und dann habe ich irgendwann mal, ist Jahre her, ich weiß auch gar nicht, ich dauere, glaube ich, bis ich wieder finde. Aber da hat mir nochmal, hat einer eine sehr schöne Unterscheidung gemacht, warum für ihn Horrorfilme nicht zwangsweise übernatürlich sein müssen. Ja, deswegen, auf jeden Fall, der geht als Horrorfilm durch, ja.
Er ist immer so ein bisschen, also ich glaube, früher war das auch mit einer gewissen Scham behaftet. Ich erinnere mich eben an jetzt knapp 3 Jahrzehnte, in denen wir mit Das Schweigen der Lämmer gelebt haben als Psychothriller. Und ich meine, nicht, dass er dieses Label nicht verdient hätte, es ist ein psychologischer Thriller, ohne Zweifel. Es ist aber auch einfach ein lupenreine Horrorfilm. Und irgendwie, also ich glaube, alle so die seriösen FilmkritikerInnen, cinephile Menschen haben immer gesagt, so, ah, so ein bisschen, nee, Horror, das das wird dem Film nicht gerecht, diesem unantastbaren Meisterwerk. Nennen wir das Ganze psychologischer Thriller. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir so weit emanzipiert, zumindest in Filmpodcast Deutschland, dass man sagen kann, nee, das kann auch durchaus beides sein.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich habe mal ein Interview, Neil Gaiman hat mal gesagt, er ist mal auf der Dinnerparty gewesen und wurde dann von so einem einem versnobt aussehenden Person angesprochen, so, ja, was machen Sie denn? I write comics. Und er sofort, okay, was hast du denn geschrieben? Und er so, Sandman unter anderem. Plötzlich die Person, no, sir, you don't write comics, you write graphic novels.
Of course.
Und er dann so gemerkt hat, okay, ja, also die Leute, die dann sowas gut finden, die müssen dann auch nochmal einen anderen Begriff finden, oder der Begriff ist dann schon so die Unterscheidung, weil natürlich Comics für Teenager sind und Graphic Novel für die erwachsenen Menschen, so um sich dann selbst beim Konsum besser zu fühlen. Das musste ich immer dann denken, wenn sowas. Ja, aber guter Punkt, ja, das ist wahrscheinlich.
Gibt dazu auch einen guten Song von der Antilopen Gang, glaube ich, zum Thema Graphic Novels und Comics, aber egal. So. Destroyer ist der zweite große Film des Abends aus dem Jahre 2018, über den wir sprechen. Da lohnt sich auch ein Blick auf die Hauptdarstellerin, das ist nämlich Nicole Kidman und wahrscheinlich der größte Star, mit dem Karen Kusama im Laufe ihrer Karriere gearbeitet hat, nach Charlize Theron. Ich glaube aber nicht, dass Charlize Theron, zumindest nicht damals vor, wann kam Aeon Flux raus? 2005, so in der Kante?
Ja.
Den Star-Status hatte, den eben Nicole Kidman heute hat oder vor 3 Jahren hatte. Also, das ist echt der Hausnummer. Und das ist auch der zweite Film. Und der letzte Film bislang in ihrer Filmografie, über den wir heute Abend sprechen.
Bis dato, ja. TV-Folgen hatten wir, glaube ich, letzte Mal schon drüber gesprochen. Outsider und so hat sie 1-2 lang gemacht. Aber ja, sonst war es das. 5 Filme. Überschaubar.
Ja, da bei Destroyer wahrscheinlich die genre-technische Zuordnung so ein bisschen schwieriger, würde ich meinen. Mhm. Aber das ist ja vielleicht auch ein Thema, das wir später noch vertiefen können. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Denn ich habe gemerkt, festgestellt, auch schon mit Blick auf nicht nur diesen Podcast, sondern eben auch die anderen Formate, die ich hoste und co-hoste, ich kündige gerne mal Sachen an, die ich dann später vertiefen möchte und komme da nicht mehr dazu.
Das Leben als Podcaster, Patrick. Wer kennt das
Na
nicht?
Na klar.
Wer kennt
das nicht? Ja, klar. Das besteht ja auch nur darin, falsche Versprechungen zu machen.
Genau.
The Invitation. Karen Kusama nach einem Drehbuch von Phil Hay und Matt Manfredi, die auch bereits Aeon Flux geschrieben hatten. Phil Hay, mit dem auch Karen Kusama seit vielen Jahren privat liiert ist. Sie haben ein gemeinsames Kind, also durchaus ein eingespieltes Team, möchte mal meinen. Vor der Kamera allerdings lauter Personal, mit dem Kusama bisher nicht zusammengearbeitet hatte. Logan Marshall Green und Tammy Blanchard, Michael Huseman. Viele Menschen, die wirklich gute schauspielerische Leistungen bieten, aber von denen man wahrscheinlich jetzt noch nicht so viel gehört hat. Oder ich möchte zumindest mal behaupten wollen, die wenigsten Menschen werden bei einem Namen wie Emayatsi Corineal, die an die Decke springen und sagen, ach die ist toll. Aber als kleines Trostpflaster oder zumindest so der einzige Name, glaube ich, im Cast, den man auch wirklich kennen könnte, nicht erst seit Zodiac, John Carroll Lynch spielt eine tragende Rolle. Gewichtige Rolle, möchte ich sagen.
Ja, und ich sag mal so, Tom Hardy ist halt schon, ich sag mal, mittlerweile denke ich schon bekannt. das wird schon den meisten was sagen, aber klar, ob sie den Namen von Tom Hardy kennen. Ich halt schon bei 3 neuen Filmen, hat er, glaube ich, sogar mittlerweile. Also ist halt so ein Ding, gell? Ich weiß, 2015, da hat er auf jeden Fall den dritten Batman schon gemacht. Also ich glaube, Tom Hardy könnte man kennen, Patrick. Das würde ich schon sagen. Ich meine, er hat halt einen Bart, so dass in den Rückblenden erkennt man es dann. Sobald
er heißt doch alles in den Credits, aber.
Ja, das versteckt halt, aber.
Ja. Tom Hardy ist ein Chamäleon.
Ne? Es ist ein Chamäleon, das ist richtig.
Er geht nicht nur in seinen Figuren auf, sondern auch anscheinend in sein Privatleben so sehr, dass er sagt, ach, ich nenne mich einfach immer Logan Marshall Green. Der Name klingt ja schon wie ein pures Fake und spiele einfach mit.
Ja, weil Ridley Scott wollte Tom Hardy nicht casten. Er hat gesagt, ich will aber unbedingt beim Prometheus mitspielen. Und deswegen hat er sich, da hat das angefangen. So. Da hat er sich umbenannt und diesen Logan Marshall Green erfunden.
The Invitation. Ich mache heute eine ganz volle Nummer, weil der Tag war lang, die Woche war lang. Das ist einfach eine ganz schwierige Zeit, so auf dem Trocknen. Und ich habe wirklich glaube ich, gar nicht den Ehrgeiz oder die Kraft, mir hier selber eine Inhaltsangabe aus dem Ärmel zu schütteln. Insofern sage ich einfach mal, Tsubasa Ozora schreibt bei der OFDB, trotz Misstrauens folgt Will einer Einladung zum Abendessen seiner Ex-Freundin Eden, die er seit dem Tod des gemeinsamen Kindes nicht mehr gesehen hat. Da er zu der Veranstaltung auch der engere Freundeskreis der beiden eingeladen ist, geht es der Gastgeberin aber wohl nur darum, ihren neuen Ehemann David vorzustellen. Mit Verlauf des Abends fühlt Will sich immer unwohler und als einer der Gäste nicht mehr aufzutauchen scheint, erfasst ihn Panik. Was steckt hinter der Einladung? Zwei kleine Hinweise. Der Film kann durchaus, ist spoilerbar. Ich würde nicht empfehlen, uns zu lauschen, bevor man diesen Film nicht gesehen hat. Da er tatsächlich zwei, drei sehr coole Twists and Turns hat, die, glaube ich, die wenigsten werden kommen sehen. Und ich meine, gut, wer sagt, drauf geschissen, dem ist nicht zu helfen oder der ist nicht zu helfen, bitte bleibt bei uns gerne. Allen anderen sei gesagt, guckt euch den Film an, lohnt sich, kommt wieder zu diesem Podcast zurück. Außerdem Content Notice, wir streifen peripher das Thema Suizid. Und wen das emotional anfasst, der oder die sollte vielleicht einfach auch zu Destroyer weiter skippen. So. Wie hat es dir denn gefallen? Wie hast du die Invitation zum ersten Mal gesehen, rezipiert, gesichtet, lieber Dennis?
Ich glaube, das war ziemlich genau, als er rauskam, 2005. Mhm. Ich war ehrlich gesagt, ich war geschockt, als ich, geschockt ist übertrieben, aber ich war wirklich überrascht, dass der von 2015 ist, dass das Ding mittlerweile 6 Jahre auf Buckel hat, weil ich hätte schwören können, ja gut, das kam vorletztes Jahr auf Netflix raus. Mhm. Aber dem ist nicht so, Nee, ich habe den ziemlich zeitnah gesehen, wo er rauskam. Also muss man auch sagen, also Ken Kusama hat nach Jennifer's Body, war so halb Director's Jail, also hat versucht, ein bisschen was an Land zu bringen, aber war nicht so angenehm, weil Jennifer's Body nicht so positiv gelaufen ist. Und ja, genau, hat sich dann da so ein bisschen dem TV-Werk gewidmet. Deswegen hat es dann auch knappe 6 Jahre, 7 Jahre gedauert.
Ja, 6 Jahre.
Bis mit Technik rauskam. Und ich meine, ist Mikrobudget, also ich... Das ist wahrscheinlich ein Bruchteil von dem, was Jennifer's Body dann hatte oder sonst irgendwie, keine Ahnung, Influx mit Sicherheit. Mhm. So eine, ja, Genreübung auf einem kleinen Level, der mir beim ersten Mal wirklich sehr gut gefallen hat, auch wirklich sehr gut funktioniert. Und das ist ja nicht unbedingt, ich sag mal, für diesen Film selbstverständlich, denn ich habe den jetzt das zweite Mal, habe ich den mit meiner Freundin gesehen und die war so etwas frustriert. An so zu Beginn, oder ich sag mal so, ja, ich sag mal, 40, 45 Minuten so.
Also, das ist ein langer Beginn, das kann sich sehr lange anfühlen.
Also frustriert, weil es für sie so ein bisschen offensichtlich war, wo es drauf hinausläuft. Und nicht offensichtlich, aber zumindest, dass sie gemerkt hat, was die ganze Zeit passiert und diese Manipulation, die ganze Zeit stattfindet. Und weil sie es halt auch gut rübergebracht haben. Also ich fand, sie war gut geschauspielert und war gut gemacht, aber das hat sie ein bisschen so frustriert. Egal. Bei mir hat das wirklich sehr gut funktioniert. Ich fand den sehr gut, sehr spannend. Ich habe nie gedacht, okay, hier mit einem höheren Budget wäre hier mehr drin gewesen. Ich finde, man merkt den Film auch nicht an, auch jetzt beim zweiten Mal irgendwie. Ja, spielt halt einfach nur so an einer Location. Das ist ja manchmal so, dann Filme, die sich eben an einer Location stattfinden. Oder viele merken das, glaube ich, bei so Bottle-Episodes bei Serien, sobald sie merken, okay, gut, ich glaube, wir verlassen jetzt hier unser altbekanntes Set nicht. Wird eine Bottle-Episode. Also eine Episode, die eben, ja, um Geld zu sparen, an einem Hauptschauplatz der Serie spielt und meist dann nur dort, um eben Geld zu sparen für eine spätere Episode. Und natürlich ist das auch einfach ein guter Weg, einen Film dann so zu drehen, weil somit sparst du dir halt eben an der Locations und sowas. Dann kannst du eben nur eben dieses Haus, in dem Fall dieses schicke Haus nutzen. Ja. Das habe ich hier nie das Gefühl gehabt. Ich fand den wirklich, wirklich spannend, stellenweise auch wirklich fies, wo es dann, ich sag mal, später hingeht. Und von den Cast super. Ich glaube, Michael Huseman, ich weiß nicht, ob ich den überhaupt schon in irgendwas dann gesehen hatte, so, aber er ist natürlich einfach ein sehr charmanter, charismatischer Typ so. Und das, ja, fand ich, hat auch da so am Anfang noch so ein bisschen sehr gut funktioniert. ja, ich meine, man sollte vielleicht ein bisschen hellerisch werden, wenn der Zodiac-Killer auf der Dinnerparty kommt.
Und Pruitt heißt, ich glaube, dem Namen an sich, also auf einer rein semantischen Ebene liegt jetzt irgendwie keine Bedrohlichkeit inne, aber ich finde den unangenehm. Also wenn er schon vorgestellt wird und Pruitt heißt, nicht einfach nur Jack oder John oder Michael, sondern Pruitt, denke ich mir, das ist merkwürdig.
Ja, jetzt beim zweiten Mal, ich würde nicht sagen, dass er sich in, sagen wir mal, meiner Gunst arg geändert hat. Vielleicht ist er so ein bisschen leerer geworden. Also nicht irgendwie, es geht eigentlich so um nichts. Es ist halt einfach so eine Genreübung und eine sehr gute dazu, möchte ich wirklich auch betonen. Aber fühlt sich sonst ein bisschen leer. Es ist nicht viel, also bei mir ist es jetzt nicht viel. Ich finde die Seherfahrung gut, aber ich finde, danach bleibt nicht so viel haften, wie ich es mir vielleicht wünschen würde. Trotzdem hat der starke Szenen, starken Cast, eine sehr schönen oder schön, nein, das Wort lassen wir raus, ich habe nicht schön gesagt. Ich habe gesagt, eine sehr, also wenn was im Kopf hängen bleibt, dann wahrscheinlich so die Schlusseinstellung. Oder so das Bild, was er dort. Das hat mir auch immer noch gefallen. Finde ich, das zieht auch immer noch. Das hat funktioniert, das fand ich gut. Ging es dir denn ähnlich, Patrick?
Ja, tatsächlich, meine Wahrnehmung ist gar nicht so unähnlich. Meine Begeisterung jetzt gegenüber dem ersten Mal hat etwas nachgelassen. Mir ging es genauso wie dir. Ich habe den Film relativ kurz nach Erscheinen geguckt. Und eine Sache, die sich in den 6 Jahren wirklich nicht geändert hat, seit er eben bei, ich glaube, damals Netflix aufschlug, oder 2016, ist, dass ich da schon dachte, na gut, wenn der direkt im Streaming landet, kann er ja nicht besonders gut sein. Und ich meine, ab und zu wird man eben überrascht. Dann kommt eben was Gutes raus, dann kommt eben mal Roma raus oder neuer Scorsese soll es ja geben oder Triple Frontier, einer der besten Actionfilme der letzten Jahre.
Jawohl.
Aber meistens ist es, wenn ich lese Direct to Netflix so, ey. Und der hier, der Film ist sehr gut. Also The Invitation hat mich wirklich gepackt. Das ist vielleicht auch geschuldet der Tatsache, dass meine Erwartungshaltung, ich würde mal sagen, niedrig war, sie war einfach nicht vorhanden. Ich sah dieses Vorschaubild mit Logan Marshall Green, dessen Gesicht so angeschnitten in die Kamera guckt und dachte mir, was ist das für ein Film? Und war erstmal, fühlte mich ein bisschen vor den Kopf gestoßen, aber eben auch angenehm überrascht, dass es sich gar nicht so zentral um ihn drehte, also er schon der Protagonist dieses Films ist, aber dann natürlich sehr, sehr viele andere Menschen auch noch mitwirken und es eigentlich auch nicht nur um seine Person geht, um seine Vergangenheit, um sein weiteres Schicksal, sondern eben auch das seiner Freundin Kira, seiner Ex-Partnerin Eden, deren neuen Partner David und eben ganz viele Menschen, die noch dazustoßen und die auch alle im Laufe des Films was zu tun kriegen, was ich auch sehr angenehm fand oder erfreulich fand, sagen wir mal so. Denn oft sind ja so die Figuren am Rande des Geschehens dazu verdammt, ähnlich wie bei Lost, über 6 oder 7 Staffeln einfach nur da rumzustehen. Und man fragt sich, was tun die da eigentlich gerade? Warum darf Jack immer nur auf die coolen Missionen gehen oder was weiß ich, wer? Kate. Und nicht die 100 andere Leute, die im Flugzeug saßen. Und hier ist es eben so, jeder bekommt ein bisschen was zu tun. Das fand ich cool, hat mich gefreut. Und auch die Schauspieler dahinter, Schauspielerinnen sind stark. Also da gibt es auch, ich habe ja gerade bei so kleinen Budgetierten, und der Film hat eben nicht viel gekostet, das hast du ja richtig gesagt, das ist jetzt irgendwie kein No-Budget-Film, aber ich würde mal sagen, schon mit relativ auf kleiner Flamme gekocht und also mit wenig Geld gedreht, sehr oft die Situation, dass man sagt, oh, da gibt's echte Aussetzer oder da werden Rollen mit Menschen besetzt, vor denen man denkt, ja, die hätten vielleicht nochmal ein Semester Schauspielschule machen dürfen, bevor man sie vor die Kamera lässt. Aber hier fand ich wirklich durch die Bank gut orchestriert, gut gespielt, stimmungsvoll, gute Location. Ich meine, ähnlich wie ich musste zu Beginn vor allem an Get Out viel denken, weil es eben auch beginnt mit dem ähnlichen Szenario. Pärchen auf dem Weg zu einer Art sozialen, familiären, freundschaftlichen Zusammenkunft und ein Tier wird überfahren. In Get Out geht es ja eine komplett andere Richtung. Aber im Grunde ist das auch so ein Film, so ein One-Location-Film. Und Get Out ist der bessere Film. Ich will doch gar nicht jetzt irgendwelche komische Vergleiche anstellen, das bietet sich ja auch nicht an. Aber es ist etwas grundsätzlich, was mir liegt, glaube ich. So, man geht zu einer sozialen Zusammenkunft und wird unangenehm überrascht. Deswegen verstehe ich auch deine Freundin, die da sagt, ja, irgendwie hat man es ja kommen sehen. Und wenn man zum Beispiel sowas sieht wie den letzten Charlie Kaufman-Film, I'm Thinking of Ending Things, der, glaube ich, auch bei Netflix lief.
Ja, genau.
Der beginnt ja ähnlich. Das sind auch zwei Leute, die sitzen im Auto und sagen, ach, er möchte gern dahin und sie nicht unbedingt und in diesem Fall möchten beide nicht richtig dahin. Also ich mag ja diese Art von Filmen. Im Grunde stimmt es ja, ab Minute 1 weiß man, das geht schief, das wird ganz furchtbar Oder fragt sie einfach nur, welche Variation von furchtbar zeigt uns dieser Film? Und das, was uns eben die Invitation zeigt, ist eine gute Variation von furchtbar. Abschließend vielleicht noch jetzt hier so zu meinen einführenden Worten. Ich, wie gesagt, beim zweiten Mal wirkt er nicht mal so wie beim ersten Mal, weil eben auch der Überraschungseffekt fehlt. Ich empfand einige Drehbuchentscheidungen als etwas forciert, etwas, fühlt sich etwas gezwungen an, etwas auch sehr didaktisch, gerade also Figuren, Nebenfiguren, die nicht viel Zeit kriegen, wie zum Beispiel Choi, der verspätete koreanische Freund, wird eben auch als solcher bezeichnet, so, ach, er ist irgendwie der unpunktlichste Koreaner aller Zeiten, und wenn er den auftaucht, ist er eben auch einer entsprechenden ethnischen Herkunft, und man weiß, ah, okay, das ist der, und ich denke, da ist das Drehbuch immer so ein bisschen zu wenig Mut zur Ambivalenz, auch was so die ganze Hintergrundgeschichte betrifft von Will und Eden, aber dazu vielleicht gleich mehr, die dann letztendlich auf fast nichts hinausläuft, in meinen Augen. Aber doch, im Großen und Ganzen als Stimmungskino sehr toll, mit kleineren Schwächen auf der Drehbuchseite.
Du hast Get Out erwähnt, würde ich sogar von Anfang sagen. Beim Ende, auch wenn es schon wieder ein bisschen länger her ist, hat er mich dann sogar ein bisschen an Us erinnert. Aber
ja,
will ich nicht spoilern.
Wenn Jordan Peele genug Filme gemacht hat, können wir auch mal gerne Jordan Peele machen. Aber zwei Kinofilme sind ein bisschen wenig für unseren Podcast.
Das ist richtig. Aber jetzt kommt noch, wie heißt der dritte nochmal? Get Out, Us, Them, Nope. Ja, okay, Nope war's, richtig. Ja, ich habe manchmal so gedacht, ich fand den von der Farbe her, du hast ja so diese Orangetöne und ist ja, ich sag mal, recht dunkel gehalten. An manchen Stellen fand ich es ein bisschen zu dunkel. Da.
Ja.
Gerade gegen Ende so habe ich so gedacht, okay, ist, keine Ahnung, ist es jetzt gewollt so? War mir dann ein bisschen zu dunkel. Ansonsten fand ich, war der schön gedreht, aber das wäre so eine Sache, wo ich denke, okay, gut, ich glaube, ich sollte jetzt hier vielleicht was sehen können, aber kann nicht so viel sehen.
Ich war mir nicht sicher, ob ich das auf die Schuld meines Streaming-Anbieters schieben sollte. Denn mittlerweile ist er ja nicht mehr bei Netflix verfügbar. Du musst ihn also, glaube ich, on-demand kaufen oder er läuft bei Join. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich hatte ihn jetzt on-demand geschaut bei einem großen Anbieter und da erschien er mir auch sehr dunkel, aber ich wusste eben nicht, liegt das an.
Das ist, kann natürlich sein.
I don't know,
bin ich sicher. Vielleicht war es bei mir auch der gleiche große Anbieter. Das kann ich auch nicht sicher sagen.
Aber ich meine, es vermittelt so einem auch das Gefühl, dass dieses sowieso schon sehr, sehr große Anwesen in den Hollywood Hills, was auch sehr schön gewählt ist, ich finde es auch architektonisch sehr, sehr stark, noch mal größer erscheint. Dadurch, dass man einfach oft gar nicht so klar sich darüber ist, wo genau man sich im Haus befindet. Der Nachteil ist eben, alles ist sehr düster.
Aber man muss halt schon so dem Film wirklich zugestehen. Also bei mir kam jetzt so keine Langeweile auf. Ich finde so, wie die Personenkonstellationen sind, wie alles so eingeführt. Also ich glaube, du merkst halt hier auch so ein bisschen, das fand ich sehr schön, dass, wie du eben schon gesagt hast, so die ganze Gruppe ist, die wirkt nicht so zusammengewürfelt, sondern da kam schon so ein bisschen das Gefühl auf, okay, hey, die sind länger Freunde, das hatte ich schon. Und auch so nach und nach einfach, wie dieser Abend aufgebaut wird und du ja eigentlich so Tom Hardys Frustration so auch mit verstehen kannst. Auch wenn ich bin am Überlegen, ob ich beim ersten Mal auch so dabei war, beziehungsweise wo ich beim ersten Mal gedacht habe, okay, das ist ja alles sehr abgefuckt, aber liegt es vielleicht wirklich nur an ihm, weil er irgendwie nicht loslassen kann so. Aber jetzt beim zweiten Mal fand ich dann schon, okay, nee, der Gedanke kommt eigentlich nie auf. Klar, halt noch mal kurz so der Moment, wo dann eben der Kumpel so recht spät kommt, was ja eigentlich so sein der Moment ist, wo er sagt, okay, gut, das ist jetzt so mein Beweis, und dann kommt er, aber natürlich herrliches Timing natürlich, dass er auch gerade in dem Moment dann kommt. Das vielleicht so ein bisschen, wo ich denke, okay, aber hey, wenn du bei dem Film dabei bist, dann stört dich das vielleicht gar nicht zu sehr, aber wenn der Film dir eh nicht zusagt, dann ist das wahrscheinlich auch der Moment, wo du sagst, ja, okay, klar, so. Zwinker, zwinker, in dem Moment kommt der natürlich dann.
Ich kann tatsächlich mit einigen erwartbaren Szenarien dieser Art echt gut leben.
Ich auch,
sein Auftritt ist auch so einer, weil mich der Film tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als er auftaucht, so gepackt hat, dass ich schon merke, welchen Trick da hier Kusama und ihre Autoren spielen, an mir versuchen. Aber mir gefällt es eben, weil mir der Film gefällt. Ich denke, ja, ach Gott, damit hätte ich ja rechnen müssen. Aber ich hab's nicht, weil ich habe mich tatsächlich auf den Film eingelassen und mich darin verloren. Ähnlicher Moment mit der Tatsache, dass eben mehrfach etabliert wird, dass es da oben in den Bergen keinen Handyempfang gibt. Was Ja, schon. Ich glaube, wenn man den Film sehr analytisch und auch ein bisschen kritisch guckt, sehr offensichtlich ist, weil ich glaube, zwei, dreimal sagen Figuren, ach, verdammt normal, ich kriege keinen Empfang, was soll man machen? Allerdings auch nie so in den Vordergrund gerückt wird, dass ich das Gefühl habe, es ist ganz offensichtliche Exposition, sondern es ist eher so eine Beiläufigkeit. Also zu dem Zeitpunkt, wenn es erwähnt wird, ich habe tatsächlich jetzt auch beim wiederholten Sehen nicht das Gefühl gehabt, hier solle ein wichtiger Plotpoint etabliert werden, was natürlich aber der Fall ist. Denn das musst du eben in Filmen heutzutage machen. Also entweder lässt du dir der Wildnis spielen oder du musst eben etablieren, dass es keinen Handyempfang gibt. Ja, die verschlossenen Türen, die fand ich ein bisschen aufdringlich. Also da habe ich, ich dachte, also das war so ein Punkt, glaube ich, da die sprichwörtliche Suspension of Disbelief hat mich dafür im Moment verlassen. Ich glaube, als eine der Figuren, ich glaube, es ist nicht Will und es ist auch nicht Kira, sondern irgendeine Figur am Rande des Geschehens sagt so, warum sind alle Türen abgeschlossen? Dachte ich mir, okay, das ist so ein Punkt. Ich glaube, wäre ich bei dieser Party, Handyempfang, na gut, Tier tot gefahren, na gut, alle ein bisschen creepy, na gut, aber wenn irgendwie mein Gastgeber, meine Gastgeberin mir die Tür verschließt, sodass ich das Haus nicht mehr verlassen kann, weil ich sage, oh, ich bin so schnell the fuck out of here. Ihr seht nur noch irgendwie gar nichts mehr von mir.
Ja, ja, ein Patrick geformtes Loch in der Tür.
Richtig, wie der Flash bin ich entschwunden.
Ja, da gehe ich auch mit. Das würde ich auch sagen, das ist auch so der Punkt. Ich meine, ist ja gut, dass das nicht einfach so hingenommen wird, sondern dass er wirklich sagt, ey, sorry, warum schließt du die Tür zu? So, was soll das? Gehe ich voll mit so. Aber klar, dass da so alle anderen irgendwie nichts sagen. Aber das ist auch so die Sache, die ich immer noch so ein bisschen creepy an dem Film finde. Also zwei Sachen. Also zum einen finde ich, mag ich sehr, der Film fühlt sich nicht so an, so, oh, dass er nur auf irgendeinen Twist hinarbeitet, sondern so dieses ganze, dieses, hey, hier kann irgendwas Schlimmes passieren, hier passiert, glaube ich, irgendwas Schlimmes, so dieses Foreshadowing funktioniert für mich gut, hat auch beim zweiten Mal für mich wirklich gut funktioniert. So dieses Unwohlsein, das fängt ja einfach auch schon früh an und ich finde, das ist auch das einfach, was den Film zum größten Teil trägt. Was ist ganz ehrlich, was den Film tragen muss. Ich meine, bis das Gekröse losgeht, da ist es nicht mehr lang. Sind es noch vielleicht knapp 15, maximal 20 Minuten.
Ja, ja.
So, das heißt, du musst irgendwas anders punkten. So. Und einfach nur zu sagen, okay, passiert was oder passiert es nicht so. Einfach so die Stimmung da ein bisschen zum Kochen bringen, fand ich. Das hat schon sehr gut funktioniert für mich, auch beim zweiten Mal. Aber was ich jedes Mal denke, ist dann so einfach, hey, die waren Freunde. So, er war mit ihr, ich weiß gar nicht mehr, waren die verheiratet oder waren die nur zusammen?
Es wird, glaube ich, nie von einer Heirat gesprochen.
Okay, auf jeden Fall, sie haben ein Kind zusammen gehabt, natürlich. Was natürlich dann verstorben ist. Und die beiden waren zusammen, die waren ein Paar, es ist eine Ex-Freundin. So, da ist ja einfach so, hey, das ist eine Person, die in meinem Leben gewesen ist. Und bei den anderen genauso, hey, wir sind schon so lange irgendwie befreundet. So, das merkst du ja, sie sind ja alle einfach cool und entspannt drauf, was wahrscheinlich auch dafür sorgt, dass die gewisse Zeichen dann einfach nicht sehen oder vielleicht auch einfach ignorieren. Mhm. Aber einfach die Tatsache, hey, das ist eine Freundin von uns, die ist in meinem Freundeskreis gewesen, beziehungsweise ist länger in meinem Freundeskreis gewesen. Klar, wir haben die jetzt mal zwei Jahre nicht gesehen, so, aber einfach die Vorstellung so, hey, jetzt so, wenn ich so meinen Freundeskreis angucke, plötzlich ist da irgendeine Person, ist für zwei Jahre einfach weg und dann wieder und plötzlich, die will mich umbringen, so, keine Ahnung, das finde ich so, das fand ich jetzt auch beim zweiten Mal, ist sehr, für mich eine sehr unheimliche Vorstellung.
Es ist unheimlich und teilweise ehrlich gesagt auch nicht immer nachvollziehbar. Der Film ist eben so gut atmosphärisch, dass er mich das auch vergessen macht, ein ums andere Mal. Aber es gibt tatsächlich auch Momente während dieser Party, in denen ich mich frage, wieso stellt denn keiner mal naheliegende Fragen? Es wird zwar, wenn halt Unbekannte auftauchen, schon mal gefragt, wer ist Sadie, wer ist diese komische Person oder wer ist Pruitt, was soll der da eigentlich oder warum zeigst du uns dieses merkwürdige Video? Es wird aber über die Dynamiken innerhalb des bereits existenten Freundeskreises, des etablierten Freundeskreises, werden da relativ wenig Fragen gestellt. Es wird zu keinem Zeitpunkt gefragt, wie ging es dir eigentlich in den letzten zwei Jahren? Was habt ihr eigentlich gemacht? Es wird eigentlich den Großteil des Abends, bis dann eben dieses Video gezeigt wird und sich alle unangenehm angefasst fühlen, es werden sehr oberflächliche Gespräche geführt oder auch nicht geführt, Themen runtergeschluckt. ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, außer dass eben alle Anwesenden immer noch den Partner oder die Partnerin haben, die sie auch bereits vor 10, 12, wie auch immer, wie vielen Jahren hatten, als eben auch hier Will und Eden ihr Kind hatten. Also da scheint einfach wenig Bewegung, wenig Fluktuation zu sein innerhalb dieses Freundeskreises. Mhm. Ich frage mich, ob diese Partykonstellation zusammenkäme. Oder vereinfacht gesagt, wenn ich mich jetzt mit Menschen treffe, mit denen ich schon lange befreundet bin, ich habe aber keinen davon in den letzten 2 Jahren gesehen. Ich bezweifle, dass die alle noch mit derselben besseren Hälfte rumlaufen, wie zu dem Zeitpunkt, als ich sie zuletzt getroffen habe. Und das selbst in meinem relativ hohen Alter. Selbst da ist da noch ein bisschen Bewegung drin. Ich glaube, eine Party sehe anders aus. Also dieses wirklich sehr in sich gekehrte Ding, was die da abziehen. Und alle sind sehr höflich miteinander. Und der Wein schmeckt gut. Und das Essen ist lecker. Und ach, hat man's gut. Und ach, dieses Video, ja, zeigt uns das doch mal. Also, nee. Da werden einfach Fragen nicht gestellt. Und ich glaube, die dürfen nicht gestellt werden, um die Spannung nicht zu zerstören. Mhm. Aber das nagt schon sehr an meiner Bereitschaft, hier dem ganzen Glauben zu schenken, dass diese Situation, so wie wir sie im Film sehen, so existieren könnte. Aber nicht schlimm. Wie gesagt, nicht schlimm. Trotzdem spannend.
Ja.
Ich habe mich über Toby Huss gefreut, der einer meiner Lieblingsserien der letzten Jahre mitspielt, auch heute in Catch Fire, der hier den Sektenanführer spielt, den man nur im Video sieht und bei der Gelegenheit da eben auch gleich erwähnt. Ich finde ja Sekten oder Kulte erstmal per se creepy, von daher hat der Film auch schon mal bei mir einen Stein im Brett oder bringt mich in angenehm gruselige Stimmung. Wie geht's dir? Magst du Kultistenfilme, Sektenfilme?
Ich glaube, ich habe
Selbstmordsekten, noch schlimmer.
Ja, finde ich, geht mir genauso. Finde ich einfach unheimlich so. Aber es ist, glaube ich, gar nicht einfach so diese Selbstmordsache, die dann oft so am Ende steht, sondern.
Oft so am Ende. Ja, meistens ja nicht. Also.
Meistens wollen die einfach dieses,
ja auch überleben.
Ja. Dieses fanatische, blinde Folgen und so dieses andere Leute mit reinreißen. Es gab mal einen Film, wie heißt dieser Horrorregisseur? Ty West? Ty West, ja. Hat er The Sacrament? Irgend sowas.
Ja, ich glaube, der ist von Ty West. Ist das? Ja.
Genau. Den habe ich gesehen, der hat bei mir überraschend gut funktioniert. Ich bin gerade zu überlegen, was gibt es sonst noch so für Sektenfilme? Es gab dann, glaube ich, eine sehr gute Akte X-Folge über eine Sekte. Ich glaube, vierte oder fünfte Staffel. Aber ist halt einfach, ja, finde ich super creepy.
Ist eben schlimm, wenn man in eine reingerät, ne? Wenn man mit seinen Freunden rechnet und dann in eine Sekte reingerät.
Ja, das ist es eben so. Das ist ja meistens dann so, hey, oh ja, ich kenne einen oder diesen Freund und so weiter und ja, der will mir was zeigen und ja.
Und dann verstehe ich auch wiederum die Dynamik, also das, was da passiert, kann ich auch dann wiederum nachvollziehen etwas, weil also in dem Moment, wo tatsächlich dieses Video gezeigt wird und dann alle eben sehr, sehr peinlich berührt sind und auch teilweise authentisch sauer, also wütend, böse, verstehe ich auch das, was da passiert, dass eben plötzlich erst dann Sachen ausgesprochen werden, die schon lange unter der Oberfläche schlummern, weil man will ja schon einfach eine gewisse Höflichkeit wahren. Und ich habe mich dann auch in diesen Momenten gefragt, was würde ich tun, wenn mir sowas gezeigt würde. Weil ich will ja auch keine Jahre oder Jahrzehnte alte Freundschaft aufs Spiel setzen, weil ich sage, oh, das ist jetzt aber mal ein ganz schlimmes Video, was du mir hier zeigst. Und dann denke mir, das ist sicher ein Missverständnis. Das ist alles ein großes Missverständnis.
Ja, ja, ja. Und ganz ehrlich, das wurde super, gab es eine sehr schöne Szene und zwar in Verblendung, dem David Fincher-Film. Kurzer, wer den nicht gesehen hat, kurze Spoilerwarnung. Ich versuche vielleicht ein bisschen drum zu reden. Aber es gibt eine Stelle in diesem Film, wo Daniel Craig, der Ermittler, im Haus des Killers ist und eigentlich relativ sicher weiß, dass es der Killer ist. Der Killer ist plötzlich da, konfrontiert ihn, aber tut natürlich so, hey, so, wir wissen noch nicht, dass ich der Killer bin. So. Und ehe man sich versieht, ist Daniel Craig eben im Killer-Keller. Und
Enya gefesselt.
Läuft. Genau, und Enya läuft. So. Und der Killer sagt ihm so, hey, du hast gewusst, dass ich der Böse bin. Du hast es gewusst. Ich habe gesagt, komm einfach mit. So. Und aus Höflichkeit hast du gesagt, ja, du hättest einfach sagen können, nee, ich gehe einfach oder nee, ich habe was Besseres zu tun. Aber weil Leute Angst haben, anderen vor den Kopf zu stoßen, machen sie die dümmsten Sachen. Und das fand ich sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen hat es auch immer, wahrscheinlich haben mit Sicherheit ein paar Leute da im Kino gesessen, so weiter, warum geht er jetzt mit dem mit, was soll das, wie dumm ist der? Und ja, das, das ist so, das fand ich so ein Punkt, wo du sagen kannst, hey, okay, das ist sehr schön erklärt, warum manche Charaktere in Filmen manche Sachen tun, die vielleicht für den Zuschauer sehr offensichtlich sind. Weil du sagen würdest, oh ja, natürlich würde man das nicht machen. Aber du, die Leute wissen ja nicht, dass sie in einem Genrefilm sitzen. So. Du guckst das ja mit Genre-Augen so. Und das ist, glaube ich, immer so das, was manche Leute gerne ausblenden oder sich dann irgendwie kurz, keine Ahnung, an wirden Sachen aufschreiben und sagen, ja, okay, das stört mich jetzt aber, weil das würde ich natürlich anders machen.
Der Film ist auch immer ganz gut darin, einem so ein bisschen zu geben, was der eigenen Erwartungshaltung oder Hoffnung entgegenkommt, nämlich dass eben auch zum Beispiel nach Pruitts Geständnis des Totschlags an seiner Frau. Angeblichen Totschlags. Wir wissen ja nicht, ob das der Wahrheit entspricht, ob er sie nicht.
Es ist der Zodiac-Killer, Patrick. Natürlich hat er die umgebracht.
Ja, zumindest ist seine Frau tot. Davon gehe ich aus, auf welche Art und Weise sie genau umgekommen ist. Das bleibt offen, aber ja, du hast vermutlich recht. Sind erstmal alle so halb peinlich berührt, halb entrüstet.
Ja.
Es fallen dann so Sprüche wie, ist das hier eine Verkaufsveranstaltung und was genau wollte ich uns eigentlich verkaufen? Und Claire, ich glaube, die Freundin von Ben, der auch so eine etwas schwierige Figur ist, weil er eben auch so ein bisschen bulliger Typ ist, von dem ich auch am Anfang gar nicht wusste, ist er jetzt Teil des Freundeskreises oder eher eine sinistre Person, auf die es Acht zu geben gilt. Nee, Best Ben ist völlig integer. Aber Claire sagt dann eben, ich gehe. Und ist die Einzige, die wirklich sagt, ich kann nicht mehr, mir ist schlecht, ich kann das nicht ertragen, das ist bis hier und nicht weiter, ich muss los. Und dann kommt eben diese sehr unangenehme Szene, wie Pruitt sie rausführt und zum Auto bringt und dann den eingepackten Wagen von ihr wieder freifährt und nochmal sagt, hey, komm, ich muss dir noch was sagen. Und dann dreht sie die Fensterscheibe runter vom Auto und dann wissen wir eben nicht genau, was passiert. Und in dem Moment greifen eigentlich so alle Mechanismen in meinem Kopf, die sagen, ah, okay, das ist jetzt irgendwie, das ist der finale, sichere Beweis dafür, dass das hier alles eben darauf hinausläuft, dass es gleich einen üblen Massenmord gibt oder sonst wie was ganz, ganz Furchtbares passiert. Und dann ist der Film wieder unglaublich gut darin, meine Bedenken zu zerstreuen. Nee, nicht in Gänze, aber so ein bisschen. Indem nämlich alle Figuren, die Verbliebenen im Haus, anfangen, über Claire zu lästern. So von wegen, ja, die war immer schon ein bisschen flatteriges Nervenkostüm und ach ja, die Arme, ja, soll sie aber machen, die weiß gar nicht, was sie hier verpasst und so weiter und so fort. Und irgendwie, auch wenn das irrational scheint in dem Moment, dass alle, dass eigentlich keiner außer Claire sagt, ich hau auch ab, sondern dann alle anfangen über Claire zu lästern oder so ein bisschen zumindest, also nett zu lästern, so, ja, lass die mal, die ist ja sowieso irgendwie eine Spaßbremse, komme ich wieder so ein bisschen auf die Seiten der Verbliebenen im Haus und denke mir so, ja, stimmt, vielleicht hat sie ja wirklich ein bisschen überreagiert.
Ja, und also man muss ja auch dazu sagen, dass Tom Hardy trinkt ja gar keinen Wein. So. Er lädt ja immer ab. So und alle anderen, die sind ja schon am Trinken, wenn sie reinkommen, so, die sind mit Sicherheit auch schon so ein bisschen, hey, wer weiß, wie die Stimmung war, wo die ersten angekommen sind. So. Aber klar, so ein bisschen Wein, locker die Zunge. Angeblich ist es ja höllenteurer Wein. So. Das ist ja dann auch nochmal, wir trinken ja was Besonderes. So. Ja, da brauchst du nicht viel, dass du halt einigermaßen gute Stimmung hast. Und ist wahrscheinlich auch wirklich schlau von denen, das so zu machen. Ja, einfach direkt hier ein bisschen Wein servieren, bisschen lockere Stimmung. Und das ist ja bis zum Ende so, dass die als weiter bechern. Das siehst du, sie sind, glaube ich, dreimal, wo sie eben dann hier diesen Wein verteilen. Mhm. Und Tom Hardy immer sagt, nee, brauche ich nicht.
Was, das wird alles sehr stimmungsvoll und der Film hat viele stimmungsvolle Bilder zu bieten, inklusive einer wunderschönen schönen Montage, in der es eben zum Abendessen geht und dann werden da noch Flashbacks reingeschnitten von Will und Eden und dem gemeinsamen Kind, das eben mittlerweile verstorben ist und das ist auch alles irgendwie, finde ich, musikalisch sehr, sehr schön, also sehr, sehr schön, sehr, sehr ansprechend gelöst von Theodore Shapiro, auch so ein Komponist, den ich bisher überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Außer bei Karen Kusama, glaube ich. Wie hat dir das eskalierende Moment gefallen? Oder auch die letzten, sagen wir mal, 20 Minuten? Da, wo es dann wirklich schlimm wird. Ich möchte mal sagen, der Moment, in dem eben Will alle anblefft und dann Joy doch noch auftaucht und dann kommt das finale Weintrinken, der Griff zum Becher. Hat sich gepackt, warst du eher enttäuscht, dass es eben doch mehr so stereotyp horrormäßig wird mit irgendwie messerschwingenden Schurken, die was sich guten an den Kragen wollen? Gut, ja, schlecht, nein, vielleicht.
Gut, ja.
Nee, überfällig.
hat mir gut gefallen. Hat mir jetzt beim zweiten Mal gut gefallen. Finde ich, es ist eine schöne, Also gerade beim ersten Mal natürlich so der Moment einfach, so diese Anspannung, die sich bis dahin aufbaut, idealerweise aufbaut, sehr schön entlöst, wobei du bist ja trotzdem noch einfach angespannt, denn so bei dieser Situation einfach dann so dieses das Schlimme sich bewahrheitet. Mhm. Nee, fand ich gut. Ich bin immer nicht so ein Fan von dem Stilmittel, wo dann plötzlich auch wieder der Ton weg ist.
Ja.
Sound, also wo kommst du, wo du einfach nur denkst.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Ja. Das ist für mich so als Stilmittel so ein bisschen, ja, okay, hat bei Saving Private Ryan funktioniert, aber da hast du ja noch so dieses Fiepen als cool, aber hier brauche ich nicht unbedingt. Ist nicht so ein Stilmittel, wo ich der Fan von bin. Aber ist eine Kleinigkeit. Ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass das 5 Minuten geht, sondern 10, 15, 20 Sekunden so. Das ist alles
vielleicht
so ein
Moment, der abläuft. Besser in einem Kinosaal funktioniert.
Ja, vielleicht.
Vielleicht.
Ja. Aber es soll ja so dem Moment, okay, dieser schlimme Moment, wo plötzlich einfach nur alle gar nicht fassen können, was passiert. So. Und ich finde es gut, dass, also vor allen Dingen auch so, wie knallhart es dann auch einfach weitergeht. So, ich weiß nicht, gibt es ja irgendeinen, der wird draußen, der springt irgendwie durch eine Scheibe oder landet irgendwie draußen so. Hier, Michael Huseman, David geht raus, sticht auf ihn ein und ja. John Carroll Lynch kommt nochmal raus und schießt ihn so wirklich knallhart in den Kopf so. Es kippt die Stimmung ein bisschen, kann man nicht anders sagen. Wette, ja, 2015 gab es eine Menge Absagen für Dinnerpartys. Aber was mir gut gefällt, oder wo du einfach merkst, okay, hey, das wolle sie nicht, ist dann eben die Ex-Frau von, ich weiß gerade nicht mehr ihren Namen.
Ethan.
Ihn, genau, richtig, Ethan. Ja. Dass sie einfach sagt, okay, hey, ja, hier, dass jeder hier den Giftwein trinkt, alles cool, aber ich kann nicht hier rumlaufen und meine Freunde ins Gesicht schießen oder ein Messer nehmen und die aufschlitzen. Das geht nicht. Und da finde ich auch, das fand ich gut, dass sie diesen Schritt dann auch nicht mitgemacht hat, sondern dann auch wirklich vor Verzweiflung am Boden sitzt und ja, einfach merkt, ey, hier, diese Scheiße will ich nicht, das geht gar nicht. So.
Riesenspoiler, es handelt sich um einen Selbstmordkult, aber ich glaube, das haben wir im Vorbeigehen eh schon erwähnt.
Ja, ja.
Wovon Will ja auch weiß, denn er hat zuvor dieses Video gesehen, quasi mit der finalen Botschaft dieses Sektenführers, des mutmaßlichen Dr. Joseph, und Pruitt, glaube ich, ist es, der den Laptop dann zuklappt und sagt, Will, wir wollen den Wein trinken. Und Will eigentlich im Grunde das macht, was du gerade in dem Szenario beschrieben hast mit Daniel Craig und dem jetzt hier in diesem Kontext namenlos bleibenden Killer, weil wir wollen ja hier das Ende des David Fincher-Films nicht verraten. Will macht eigentlich genau das Gleiche. Begibt sich auf den Weg zum Schafott und weiß eigentlich, was alle da erwartet. Könnte man ihm den Vorwurf machen, er reagiert ein bisschen spät? Weil er weiß, dass in dem Wein Gift ist, in dem Moment, in dem eigentlich der Wein eingeschenkt wird. Aber er sitzt noch fast wie paralysiert daneben und guckt sich das Ganze an.
Ja, ist richtig. Aber kann ich auch in dem Moment nachvollziehen, weil er hat jetzt mit Sicherheit an dem Abend 20 Mal irgendwie so dagegen gebürstet.
Ja.
Und klar. Ist mit Sicherheit in dem Moment mit Sicherheit ein Hadern. Okay, ich habe jetzt 20 Mal, ich war so sicher, als mein Kumpel mir die Sprachnachricht, die ich jetzt empfangen habe, gesagt hat, ey, er ist schon da und er ist nicht da. Irgendwas ist hier passiert und plötzlich lag wieder falsch, so dass er wahrscheinlich echt da sitzt und nochmal, okay, was mache ich jetzt? Ist das wirklich die richtige Entscheidung? Selbst in dem Moment, wo er den Wein raushaut, ist ja so, erstmal, er denkt ja auch wieder, ich habe Scheiße gebaut, weil es ist ja die verrückte Freundin, die so auch so komplett drauf ist.
Sadie, ja.
Richtig, genau. Die knallt ja dann dagegen und er erstmal, oh shit, weil er hat ja wieder so, oh, ich habe doch scheiße reagiert und jetzt habe ich auf einmal hier einen Menschen verletzt. So, und es ist ja erst so der Moment, wo die eine Freundin von denen, wo die liegt auf dem Tisch und der Schaum läuft raus. So. Und das ist, glaube ich, so der Moment dann erst, wo er es lag. Von daher kann ich das wirklich nachvollziehen. Ich denke nicht, dass hier irgendeiner in Anführungszeichen dumm handelt oder entgegen seines irgendwie seines Charakters. Kann ich sehr gut nachvollziehen, dass er erstmal da sitzt und wartet und sagt, okay, ich denke jetzt, da ist Wein drin, aber ich habe mich einfach den ganzen Abend augenscheinlich oder vermutlich geirrt oder habe Leuten vor den Kopf gestoßen, das ist jetzt nochmal was anderes hier, wenn ich sage, hier ist Gift drin. Ja, kann ich verstehen, dass er da vielleicht nochmal kurz zögert.
Ja, ja. Funktioniert für mich, glaube ich, auch wirklich Was heißt, glaube ich, bin mir ziemlich sicher, es funktioniert. Wie gesagt, der Impact war etwas schwächer als jetzt beim ersten Sehen. Das liegt natürlich in der Natur der Sache, dass einfach viele Überraschungen nicht mehr, keine solchen mehr sind, sondern ich eben habe die Handlungswendung kommen sehen. Hm. Ich gucke da ein bisschen kritischer auf einige Figuren und frage mich tatsächlich ein bisschen nach der Sinnhaftigkeit von so Figuren wie Sadie, die ja tatsächlich sowas wie eine sexuell bedrohliche Komponente da reinbringen und auch so eine Unvorhersehbarkeit ins Geschehen, weil sie ist ja wirklich die Figur, die ganz offensichtlich auch vor Beginn an so gezeichnet ist, dass sie unberechenbar ist und da man wirklich Schlimmes zu erwarten hat. Vielleicht ist auch eine von Kusama und ihren Autoren bewusst gelegte falsche Fährte, weil man eben die ganze Zeit glauben soll, sie wird es sein, die das ganze Ding vor die Wand fährt. Ich bin mir nicht so sicher. Ich hätte auf ihre Figur auf jeden Fall ganz gut verzichten können. Positiv anzumerken, finde ich, dass eben mehr Menschen überleben, als jetzt wirklich nur das zentrale Pärchen, wenn es auch nicht viele sind. Ich glaube, David überlebt noch, ja? Nee, nicht David.
Nee, David Quatsch. Ist David, David
ich glaube, Tommy heißt die Figur.
Genau.
deswegen auch ein bisschen, zumindest auch ein kleiner Überraschungseffekt. Ansonsten muss ich sagen, das Finale, so konventionell wie es eben ist, als actionreiches Horrorfinale, dem dann eben alle nochmal mit dem Messer aufeinander losgehen dürfen, auf jeden Fall kompetent inszeniert, sehr, sehr treibend, sehr auch emotional packen, in dem Moment, in dem ich zum Beispiel ihn in den Unterleib schießt, weil sie die ganze, diese ganze Situation nicht mehr erträgt oder die Tatsache, dass sie möglicherweise ihren Ex-Partner, den Vater ihres gemeinsamen toten Kindes, umbringen musste. Das ist schon gut gemacht. Und dann natürlich das finale Bild, was ich möchte sagen, eines der bleibendsten ist im Genre-Kino der vergangenen Jahre. Im Kino oder im Stream, eigentlich egal wo.
Ja,
so ein Twilight Zone-Ende, was würdest du sagen?
Ich habe Twilight Zone nie geschaut, aber
naja, ich meine, der Twilight Zone-Standard ist eben, dass sie immer mit einer mehr oder weniger bösen Pointe auf das zuvor Geschehene blicken und sagen, ja, ihr habt ganz gedacht, das ist so und so, aber eigentlich ist es okay. So und so.
Ja, auf jeden Fall. Also hat mir auch beim ersten Mal wirklich einen sehr schönen bleibenden Eindruck hinterlassen. Erstmal auch so, okay, uff, okay. Schon nochmal ein Schlag in die Magengrube gegen Ende so. Ich glaube, das ist auch nochmal so das, was dem Film so gut tut, weil also eben, als ich eben The Sacrament, heißt der The Sacrament?
Ich bin mir ziemlich sicher.
Okay, das ist ja einfach so komplett anders. So, sie fahren ja einfach in ein komplett anderes Land, wo dieser Kult oder diese Sekte ihre Basis aufgeschlagen hat. Mhm. Und das ist ja hier einfach so das Unheimliche. Ja, es ist nicht irgendwie dann auch so in einer entfernten Waldhütte oder so. Oder ja, hier, wir haben ja so ein Haus am Meer, ganz abseits so. Nee, es ist halt einfach so irgendwo in Hollywood, in den Bergen. Und plötzlich siehst du, ja, es sind einfach da mehrere Häuser so. Also wirklich mitten in der Gesellschaft so, wo du quasi dich eigentlich ja wohlfühlen solltest. So
in der Mitte der Gesellschaft schlummert das Böse. Und ja, diese,
ja,
genau. Ich fand ganz toll, diesen auf der Tonspur diese kreisenden Helikopter dann zu hören. Ich glaube, man sieht einen, aber man kann mutmaßen, dass da mehrere sind. Und man hat noch so eine Ambulanz im Hintergrund in der Ferne.
Schrei und so weiter.
Hört ja. Ja, fantastisch. Ja.
Ja, aber funktioniert gut. Nee, finde ich schöne Schlussentscheidung auf jeden Fall.
Und ich frage mich auch ehrlich gesagt, wie viel Hollywood-Kritik darin steckt. Ich meine, es wäre jetzt Kusama und ihren Autoren auch nicht zu verübeln, denn die mussten ja auch zuletzt einiges einstecken. Ich meine, Aeon Flux war ein Riesenflop, was nicht zuletzt also Schuld des Studios war und weniger ihrer, also der Beteiligten. Und Kusama hat es ja auch mit Jennifer's Body nicht ganz leicht gehabt und wie wir es letztes Mal auch mit Cheryl besprochen haben, eine eher dürftige Marketingkampagne gehabt, die wahrscheinlich auch zum Misserfolg des Films beigetragen hat. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, weil der Film eben auch so voll ist mit so klassischen Hollywood-Typen, die ganze Zeit sagen, I love you, oh Gott, I love you, mit diesem bedeutungslosen I love you's voll ist, dass es auch ein kleiner Seitenhieb ist auf das Klientel, was so in solchen Villen in den Hollywood-Hills rumhängt.
Ja, und auch.
Aber hey, vielleicht hast du viel reingelesen.
Wenn du Kusama fragst, wahrscheinlich nicht.
Nee, wahrscheinlich.
Aber sehr schön gelöst, also so ohne Worte. Einfach so. Du siehst einfach diese vielen Laternen angehen. Ja, wirklich simpel, elegant gelöst. Brauchst du auch nicht viel irgendwie nachzuerzählen oder noch irgendwie. Das genügt, finde ich schön. So, ist eine sehr schöne Idee für diesen Film, dem du einfach verhältnismäßig niedriges Budget nicht anmerkst. Und auch am zweiten Mal immer noch gut funktioniert. Für mich auf jeden Fall und für dich offensichtlich auch.
Ja. Wollen wir weiter im Text?
Was wäre denn weiter im Text?
Weiter im Text wäre Her Only Living Son, den wir zumindest mal kurz erwähnen wollen. Ein Kurzfilm oder Teil eines Anthologiefilms, nämlich ein Viertel oder ein Fünftel, je nachdem, wie man drauf guckt, den Karen Kusama inszeniert hat 2017. Double X heißt der Film. Und ihr Beitrag, Her Only Living Son, dazu hat sie auch das Drehbuch verfasst, ist so eine Art Rosemary's Baby-Variante, 18 Jahre später. Ich glaube, wir hatten kurzzeitig mal überlegt, über den Film zu sprechen. Er bedarf keiner wirklichen Rezension, glaube ich, da er ein relatives Fluff-Piece ist, zumindest in meinen Augen. Und so geht es leider dem ganzen Film Double X, der meine Erwartungen ein bisschen enttäuscht hat. Du hattest jetzt keine Gelegenheit, leider den Film zu gucken, aber vielleicht vertraue man mir in dem Fall, wenn ich sage, ich finde die Idee sehr gut. Horror, geschrieben von Frauen, inszeniert von Frauen. Aber das nächste Mal gibt doch den armen Damen ein bisschen mehr Kohle, denn an Her Only Living Son zumindest ist wirklich wenig interessant. Darin steckt viel Potenzial und man holt vergleichsweise wenig raus. Ich glaube, weil es einfach an einem größeren Cast oder zumindest auch Statistenrollen fehlt, an der Möglichkeit, vielleicht auch ein paar gute Effekte zu bieten. Der Film eskaliert relativ zackig und das Böse kommt eben in die Wohnung hier von Cora, die ja von Christina Kirk gespielt wird, die so ein bisschen aussieht wie Toni Collette. Also man denke da gerne an Filme wie Hereditary und sowas. Und da, wie gesagt, kommt es ganz schnell zum Knall mit dem satanischen Zögling. Und ich hatte mir einfach gewünscht, dass der Film mit dem größeren Paukenschlag endet, als es dann tut. Das ist alles sehr understated und das hat dieser Stoff nicht so verdient. Witzig vielleicht doch in dem Sinne, dass man sagen kann, oft er ja gerade mal Jungs sagt, während der Pubertät hier, das ist so wie quasi eine Werwolf-Transformation zu durchlaufen und der Film nimmt das gerade einfach mal hier richtig wörtlich. Aber ja, muss man nicht gucken. Leider. Hätte so gut sein können.
Wie lang ging die Episode? Gingen die alle gleich lang ungefähr?
Ja, ungefähr 15 Minuten. Okay. Der Film ist relativ kurz, mit, glaube ich, gut 80 Minuten. Es gibt noch so eine Framing-Sequence, die hat inszeniert Sofia Carillo. Die ist tatsächlich sehr, sehr gut mit Stop-Motion, Puppenanimation und die hat mir unglaublich gut gefallen. Und dann ist es leider, setzt das Law of Diminishing Returns ein und The Box, die erste Episode von Jovanka Vukovic, heißt, glaube ich, die Regisseurin, ist relativ cool. Und dann wird es graduell schlechter. Und Her Only Living Son, möchte ich jetzt nicht behaupten, ist die schlechteste Episode von allen, aber die beiden dazwischenliegenden zwischen The Box und eben der von Kusama inszenierten Episode sind vergessenswert. Leider, wie gesagt. Aber hey, vertraut nicht mir, guckt bei, was weiß ich, den Letterboxd-Rezensenten oder den FilmkritikerInnen eures Vertrauens rein. Und lest dort was. Lass uns über Destroyer lieber reden.
Sehr, sehr gerne, Patrick. Das sind, Invitation war 2015, Destroyer sind 3 Jahre später.
3 Jahre später. Das heißt, offenbar ein unter weniger problematischen Vorzeichen entstandener Film als The Invitation, den ja Kusama, ich glaube nicht zuletzt deswegen auch mit relativ kleinem Budget gemacht hat, weil eben ihre beiden vorherigen Filme relativ groß budgetiert waren, große Studioproduktionen waren und sie einfach nicht die Kohle hatte, um nochmal so auf die Pauke zu hauen. Destroyer wiederum ist auch ein, ich möchte nicht sagen, ist ein kleiner Film, aber er atmet den Geist des Independent-Kinos. Ist von mehreren kleineren Companies produziert worden, hat viele Charakterköpfe zu bieten, aber eben mit Nicole Kidman einen veritablen Hollywood-Star in der Hauptrolle. Und auch hier mache ich es mir leicht und lese einfach mal die OFDB-Inhaltsangabe vor. Geschrieben hat sie Endoskelett und er oder sie schreibt, vor 17 Jahren war sie undercover mit ihrem Kollegen Chris eingeschlossen, eine Bande, die Raubüberfälle auf Backen in Kalifornien durchführte. In der Gegenwart ist Aaron Bell, das ist Nicole Kidman, immer noch im Dienst, Ermittlerin beim LAPD. Doch die Vergangenheit hat bei ihr sichtlich Spuren hinterlassen. Sie versucht, ihre Dämonen mit Alkohol zu bekämpfen und ihre Schuld zu begleichen. Denn der Einsatz von damals lief gewaltig aus den Bahnen. Jetzt erhält sie eine Fährt aus der Vergangenheit und eine Chance, es wieder gut zu machen. Dennis, wie hat dir Destroyer gefallen?
Nicht so gut wie The Invitation, muss ich gestehen.
Aber immer noch gut?
Ich beim zweiten Mal etwas besser auf jeden Fall als beim ersten Mal. So, ich sag mal so, das Kernpunkt oder vielleicht so der Streitpunkt oder wo man sagen könnte, hey, damit fällt wahrscheinlich so die Gunst von dem Film gegenüber, ist Nicole Kidman. Oder vielleicht die Performance von Nicole Kidman. Eine wunderschöne Frau oder eine super Schauspielerin, die sich hier sehr, sehr hässlich macht, wie sie es schon mal What is mit der Nase gemacht, The Hours? Ich glaube, ja. Aber ist natürlich eine andere Performance. So, hier, das war.
Ja, sie ist so auf dem Level von Charlize Theron in Monster oder sowas in der Art, ja. Genau. Ohne die Gewichtszunahme.
Ich sag mal so, je nachdem, wie gut man gewillt ist, dem gegenüberzustehen, weil es ist ja schon eine wirklich so over-the-top-Performance. Es gibt wirklich manche Nahaufnahmen von ihr, wo ich nicht erkenne, dass das Nicole Kidman ist.
Ja.
Das heißt, es ist nicht einfach nur, okay, es ist eine Performance, sondern da ist auch natürlich einfach ein bisschen ordentlich Make-up dabei. Und der geht's halt auch so beschissen. Die schlürft halt so durch den ganzen Film. Wird gepögelt von der einen Ecke in die andere, kotzt hier und da mal gerne auch natürlich eine ordentliche Portion auf den Boden. Und es ist halt schon.
Du Poet.
Es ist halt schon, ich sag mal, so ein bisschen over the top. Für meinen Geschmack. So. Und das soll ja nicht unfair klingen, so ihr gegenüber, weil ich wirklich. Nicole Kidman ist eine gute Schauspielerin. So.
Ja.
Allein das letzte, was letzte, was ich von ihr gesehen habe, wo ich auch wirklich sage, ey, einfach super, wirklich gut gemacht, war diese Serie Big Little Lies.
Big Little Lies.
Ja, genau. Super. Aber auch sonst, hey, kann ich gut sehen, ist eine gute Schauspielerin, macht ihren Job gut. Hier fand ich es manchmal ein bisschen zu over the top. Und ich. Selbst das wäre noch für mich so okay gewesen, aber der Film fühlt sich halt, es fühlt sich so an, als wäre halt das so einfach so das Showcase und man hätte so gar nicht so ein bisschen weiter nachgedacht oder zumindest alles andere fühlt sich daran orientiert an, die Story und so weiter. Ich kann das gern belegen, mit gegen Ende sehen wir eine Rückblende, also wir sehen während des ganzen Films mehr Rückblenden oder einfach was früher passiert ist, weil ich auch finde, das macht den Film so ein bisschen, die Struktur macht diesen Film ein bisschen kaputt, das ist etwas schade. Und gegen Ende sehen wir eine Rückblende, die gar nicht so lange her ist und das sieht Nicole Kidman eben noch eigentlich so ganz gut aus. So, also ist das ja nicht irgendwie, also der Film möchte einem ja suggerieren, hey, das, was alles in der Vergangenheit passiert ist, sorgt einfach dafür, dass jetzt ihr Leben so scheiße ist und dass sie alles kacke findet und so. Und ich finde, diese Rückblende, auch wenn das nur dieser eine Ausschnitt ist, macht das so ein bisschen kaputt, weil da ist es noch nicht so. Also scheint ja diese Veränderung einfach noch gar nicht so lange her zu sein. Und das. Und ich finde, daran merkt man einfach so ein bisschen, das suggeriert mir zumindest so ein bisschen, ja, das ist einfach so ein bisschen gewollt und ist nicht unbedingt der Story her geschuldet. Wohlgemerkt etwas, was sehr, sehr, sehr lange her ist. Wo ich am Anfang gedacht habe, ja gut, okay, wie lange ist das jetzt nochmal her? Aber irgendwann bekommst du halt mit, wie lange das eigentlich her ist. Und das passt für mich alles nicht so ganz zusammen. Deswegen, ich finde den auch so, beim ersten Mal fand ich den zäher, so jetzt beim zweiten Mal ging das schon ein bisschen besser. Der hat auch ein paar coole Szenen. Der Ermittlungsanteil am Anfang hat mir auch nochmal so einen Tick besser gefallen. Auch so, hey, hier, wir haben hier einen Typen, der ist ein fieser Dude und der ist jetzt wieder aufgetaucht, so, und wir müssen ihn finden. Gibt ein, zwei nette Action-Szenen, gibt eine schöne, nette Schießerei, die ist eigentlich wirklich stark inszeniert, nicht eigentlich, die ist stark inszeniert, finde ich, in der Bank. Die hat mir gut gefallen. Ja, sie hat auch Probleme mit so ihrer Tochter, mit dem Familienleben ist nicht so ganz auf der Höhe, wenn man das auch so sagen kann.
Könnte man so sagen, sie bezahlt dem, sie kauft ihre Tochter frei aus ihrer aktuellen Beziehung, einfach nur, weil sie den Typen nicht mag, mit dem sie gerade rumhängt.
Ja, genau. Und keine Ahnung, das ist auch so, ja, ist halt vielleicht ein bisschen mehr gewollt, ja, sie kommt mit ihrer Tochter nicht klar und auch da funktioniert für mich nicht so gut wie. Ich habe so ein, zwei Filmbeispiele, an die ich bei manchen Szenen gedacht habe, wo ich sage, hey, die haben das irgendwie besser gemacht und das, ich wollte das eigentlich lassen, weil ich finde, das ist immer unfair. Ja, aber du bist nicht der Pate. So,
ja. Ach so, ja. Okay.
Das, aber ich habe jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen wieder zu viel gequatscht. Patrick, wie war dein zweites Seherlebnis von Destroyer? Oder war es dein zweites, oder? Du hast ihn
ja, es war mein zweites. Ja. Und mir hat er wiederum sehr gut gefallen. Ich finde allerdings auch jeden der von dir genannten Kritikpunkte vollkommen legitim und ich kann wenig tun, um sie zu entkräften, weil sie sind da. Nicole Kidman ist eine klassische Hollywood-Schönheit. Man muss einiges dafür tun, um sie scheiße aussehen zu lassen. Und ich glaube, das gelingt dem Film nicht überzeugend in jeder Szene und hört für mich auch in dem Moment auf, in dem eben die Flashbacks einsetzen und man sie eben sieht mit makellosem Gesicht und toller Figur und sie spielt auch eine jüngere Version von sich selbst und kann das eben mühelos, obwohl sie eben auch nicht mehr die, ich weiß nicht, wie alt Nicole Kidman ist. Anfang 50, Ende 40?
Die müsste über 50 sein, oder?
Ja, irgendwie sowas in der Kante. Sie kann aber immer noch anscheinend mit ein bisschen Weichzeichen auf der Linse und ordentlich Make-up im Gesicht eine 30-Jährige spielen. Erstaunlich und ich meine auch lobenswert, aber da scheint natürlich auch dieser unbedingte Wille durch, da gebe ich dir absolut recht, der Mensch hinter der Kamera, das Drehbuch haben wiederum Phil Hay und Matt Manfredi geschrieben, Karen Kusama eben, wie gesagt, auf dem Regiestuhl, deswegen machen wir das Ganze ja. Sie wollen sie um jeden Preis so irgendwie assi und abgefuckt und hässlich wie möglich erscheinen lassen und das ist eben, wirkt hier und da bemüht. Ich muss sagen, was ich zum ersten Mal nicht als nicht bemüht empfand, war der Einsatz von Flashbacks, was ja so ein Steckenpferd ist von Karen Kusama. Das macht sie in fast jedem Film. Aeon Flux ist voll davon, die wirken alle deplatziert, weil der Film eben eine schnittseitige Monstrosität ist. Jennifer's Body ist ein einziger Flashback und wir haben ja darüber das letzte Mal auch gesprochen. Wir fanden es alle nicht besonders toll, inklusive Cheryl, unserer Gästin. Bei Invitation ist der Payoff für die Flashbacks auch eher marginal. Hier sind sie tatsächlich, und ich verstehe, dass du sagst, die nehmen wir vielleicht auch ein bisschen, vielleicht kannst du es noch ein bisschen spezifizieren, die Luft raus, die Spannung raus oder sind vielleicht auch hier und da überflüssig. Ich verstehe, dass man daran Kritik üben kann. Sie sind aber essentiell für die Geschichte, die der Film erzählen will. Und ich fand hier zum ersten Mal, da hatte ich hier das Empfinden, einen vollkommen befriedigenden Einsatz von Flashbacks in einem Karen Kusama-Film zu sehen. Die ich ja, wie gesagt, das habe ich auch in der letzten Episode gesagt, für eine tolle Stilistin halte. Sie ist fantastisch. Also sie holt aus allem so viel raus, aus wenig Geld, aus wenig, also quantitativ wenigen Locations, macht sie immer sehr, sehr viel. Auch Destroyer sieht fantastisch aus in meinen Augen.
Ja.
Gemessen an einem kleinen Budget. Aber Flashbacks, hier allerdings Chefkuss, also hat mir sehr gut gefallen.
Nee, da gehe ich auch mit. Das Ding sieht gut aus, dass da lässt sich nichts dran.
Ja, es ist eben, also das einzige Problem, das die Rückblenden eben in sich tragen, ist, dass sich tatsächlich einen daran erinnert, dass eben Nicole Kidman eine im konventionellen Sinne sehr attraktive Frau ist und sie sehr lange, bis eben diese Rückblenden einsetzen, daran arbeitet, das einen vergessen zu lassen. Und ich finde, sie macht das sehr gut. Ich will die Frage vielleicht anders stellen. Hat es dich gestört, dass sie inszeniert ist, ihre Figur gezeichnet ist wie eine klassische Männerfigur in diesem Film? Weil ich glaube, würde Jason Statham oder sowas, oder Daniel Craig meinetwegen, um Schauspieler zu nennen, die heute Abend schon mal genamedropped haben, diese Figur spielen. Vielleicht mit ein paar Muckis weniger oder ein paar Kilos weniger auf den Rippen. Würdest du die Figur ähnlich in Frage stellen oder die Art und Weise, wie sie inszeniert ist? Weil sie ist ja schon jemand, die kommt an zum Tatort und ich bin dir voll verkadert, was soll das Ganze? Scheiße, was ist meine Tochter? Ich hab's mit allen Kollegen verscherzt, sie könnten mich alle mal, ach, scheiß drauf, ich bin wieder weg. Also, würdest du darüber stolpern, würde ein Mann diese Rolle spielen?
Es ist eine sehr berechtigte Frage und es wäre natürlich sehr arschig von mir, wirklich so zu denken und zu sagen, hey, wenn das jetzt ein Mann spielen würde, dann wäre das für mich alles cool. Nee, ich glaube, es ist einfach in ein paar Momenten was mir vielleicht ein bisschen zu over the top. Ich würde auch nicht sagen, dass
Nicole Kidman holt und einem sterbenden Mann einen runter. Ich könnte mir schwerlich Bruce Willis oder Daniel Craig vorstellen.
Nein, der Einzige, der das kann, ist Dwayne The Rock Johnson, weil der die richtige Oberarme dafür hat.
du bist ein Poet.
Ja, ne, ich kann verstehen, wenn man so denkt. Also mich stört's, glaube ich, eher so, das hat mich halt nochmal so bekräftigt, dass ich das gegen Ende diese Rückblende gesehen habe und dass ich halt denke, hey, das alles ist. Ich bin jetzt auch gerade überlegen, wie sehr wir hier spoilern.
Wir dürfen spoilern.
Okay. Na klar. Also das Ganze ist ja 17 Jahre her. Ja. 17 Jahre. Und Das ist mir am Anfang auch gar nicht mehr so, da, oh, okay, ja gut, die ist klar, so ein bisschen abgefuckt und so weiter. Und ich, das ist keine schlechte Performance so. Ich fand es nur einfach extrem over the top, weil ich den Film gar nicht so sehr, du hast eben schon richtig gesagt, es ist nicht für dich nur ein reiner Genre-Film so. Für mich ist der sonst allgemein einfach ein Tick geerdeter als Krimi. Und vielleicht auch als Drama an der Stelle. Und vielleicht habe ich deswegen vielleicht so einen Tick andere Ansprüche gehabt. Ich muss so ein bisschen an True Detective denken und an Matthew McConaughey, der ja auch, ich sag mal, sehr abgefuckt ist, und aber wo du auch sehen kannst, okay, gut, das geht mir sicher doch leicht so in Parodie über, weil er auch so extrem da drauf ist. So. Aber das hat mir ebenfalls gefallen. Aber wo ich darauf hinaus will, ist, das Ganze, diese Rückblenden, das ist 17 Jahre her. Und der Film suggeriert einem ja, das, was mit Nicole Kidman dort passiert ist, hat sie eben so abgefuckt. Aber, also entweder finde ich es erstaunlich, dass das, keine Ahnung, ich war halt nicht so an Bord, dass ich sage, okay, das zieht die irgendwie 17 Jahre am Stück durch. Und wenn, dann geht's klar, geht's einem so danach halt einfach kacke. Gerade so irgendwie in Bezug auf mit der Tochter und wo sie eben herkommt. Aber das ist es ja nicht so. Das suggeriert einem ja dann auch so diese Rückblende am Ende, wo man sie mit ihrer Tochter sieht und sagt, okay, gut, also da war es noch nicht so schlimm. Also zumindest habe ich das halt so interpretiert. Und dann denke ich, ja, okay, gut. Das heißt, es ging jetzt erst in den letzten Jahren so los. Und das, wo ich bei Invitation sage, wo ich mehr on board bin und sage, hey, da kann ich mir das noch so ein bisschen vielleicht gut zusammenreimen oder da kann ich das nachvollziehen, hier habe ich das nicht so gesehen. Und es klingt doof, keine Ahnung. So, ich hört sich vielleicht auch oberflächlich an. Ich denke auch nicht, dass das so.
Also okay. Da ist also der Zeitraum, der seitdem vergangen ist, ist wirklich so ein bisschen, ist etwas, worüber du ein Stein des Anstoßes. Ich habe den ja, gar so nicht als so. Ich fand es relativ offensichtlich, dass es sehr, sehr lange her ist, dass es so dann Flashbacks sehen. Und nicht irgendwie letztes Jahr sich zugetragen hat.
Nee, das schon so, aber dem Moment, wo ich dann denke, okay, gut, es sind 17 Jahre. Aber die, guck mal, wie die halt wirklich drauf ist, so. Also, das war halt einfach so. Ich habe mich halt so nicht komplett an der Performance gestört, aber an ein, zwei Over-the-Top-Momenten plus, ja, eben diese Zeit haben es für mich halt nicht. Die machen den Film für mich nicht kaputt. Ich will nur noch sagen, dass der Film okay ist. Und ich finde auch, dass in manchen Stellen einfach trotzdem die Performance trotzdem gut ist so. Die ist ja nicht einfach nur abgefuckt 24-7. Keine Ahnung, wo sie zum ersten Mal hier diesen einen Waffendealer besucht, wo sie den Knallen entwendet. Mhm. Die Stelle, die du schon erwähnt hast, wo sie mit dem Ex-Freund von ihrer Tochter spricht, fand ich auch sehr gut. Fand ich wirklich gut.
Eine moralische Grenzüberschreitung. Also in einem Film, ich glaube, zu einem Zeitpunkt, an dem man denkt, eigentlich hat sie alle Grenzen bereits überschritten.
Ja.
Aber das ist eben, da geht es nochmal ans Familiäre und das ist dann nochmal extra unangenehm. Indem sie quasi ab ihre Tochter da entmündigt. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber mein Anliegen ist es dir, glaube ich, so ein bisschen auf halbem Wege entgegenzukommen, meine ich, wenn ich sage, ich kann verstehen, was du meinst, dass du dich tatsächlich an der Länge dieses Zeitraums störst, weil es nicht wirklich nachvollziehbar ist, dass sie sich erst so spät auf einen Rachefeldzug begibt, den sie auch sehr viel früher hätte führen können. Es wirkt eben sehr filmisch, sehr fiktiv, sehr, da ist das böse Wort, unrealistisch oder sagen wir mal unauthentisch. Es fühlt sich eigentlich an wie so eine Potboiler-Krimi-Handlung. Und dafür ist der Film eben nicht konventionell, stereotyp, over the top, wie du es nanntest, genug. Er ist eben sehr geerdet, auch das ist ein fantastisches Wort, glaube ich, hierfür, weil er eben doch nochmal Sozialdrama einpflicht und, glaube ich, auch echte Polizeiarbeit auch zeigen will. Er ist ja auch sehr methodisch, fast schon pornografisch detailverliebt in der Darstellung, wie zum Beispiel, ob dieser Undercover-Einsatz vorbereitet wird. Und dann hat er eben dieses sehr unglaubwürdige Element darin, dass sie nämlich quasi so da Jahr um Jahr auf ihrem eigenen Zahnfleisch rumkaut und dann irgendwie ihre Rache in sich köcheln lässt, bis sie sich da ausübt. Da muss man schon emotional sehr investiert sein, einfach in ihre Figur, um da mitzugehen. Und ich glaube, wenn man das nicht hundertprozentig ist, dann stolpert man darüber. Deswegen auch zu Beginn, glaube ich, unseres Gesprächs heute die Genrefrage oder die Erleichterung, dass eben die Invitation relativ klar einem Genre zugeordnet werden kann, obwohl es eben auch um Familiendramen geht. Aber Destroyer ist, bei dem ist es eben nicht so, der ist eben teils Actionfilm, teils klassischer Thriller mit Noir-Elementen, aber eben auch Familiendrama, auch durchaus ein bisschen gesellschaftspolitisch kritisch in seiner Attitüde. Das ist eben, das macht so ein bisschen schwierig. Also er springt so ein bisschen in der Tonalität häufiger, als es The Invitation tut. Mhm. Und insofern gebe ich dir recht, es ist kein Film, den ich mir durchweg angucke über seine zweistündige Laufzeit und denke, das ist alles durch die Bank gelungen. Da gibt es durchaus Momente, in denen ich sage, na hoppla, der Film könnte fantastisch sein, aber jetzt ist er nur noch gut.
Ja, ja. Und das ist, also ich bin halt allgemein kein Fan, ist auch wie sowas Persönliches, Rückblenden. Gerade wenn es dann wirklich so fokussiert ist wie hier. Klar, ich gestehe dem Film zu, es ist nicht einfach nur so, ja, okay, gut, wir sehen anderes Leben von Nicole Kidman, sondern klar, wir sehen sie bei Undercover-Arbeit, wir sehen, wieso sie dazu geworden ist, wir sehen die Person, die jetzt plötzlich wieder aufgetaucht ist, wie sie früher war. Aber ich tue es jetzt einfach. Ich konnte mir nicht ganz helfen und ich habe an einen Film gedacht, an den ich sehr mag, sehr schätze, der aber von vielen geschätzt wird, der so ein kleiner Klassiker ist. Und das ist Chinatown. Ja. Und ich habe jetzt gesagt, okay, wie gut wäre, das meine ich, das ist natürlich unfair, das zu sagen, wie gut wäre Chinatown, wenn du Rückblenden hättest, in denen du siehst, was in Chinatown passiert wäre. Das ist natürlich, wie gesagt, das ist ein bisschen unfair, kein fairer Vergleich so, aber das ist so ein bisschen das, wo ich gedacht habe, okay, würde es diesen Film gut tun, diese Stellen einfach nicht zu zeigen und plötzlich einfach zu sagen, hey, hier, es ist wieder einfach einer von früher aufgetaucht. Ich finde, das war mir dann vielleicht alles ein bisschen zu sehr, ein bisschen noch mehr auf die Krimi-Geschichte des heutigen Tages konzentrieren und nicht diese Rückblenden erzählen. Die kann nicht sagen, irgendwie die sind unnötig, weil das sind sie nicht. Mehr haben sie nur so den Genuss des Films ein bisschen zermahnt.
Ich verstehe.
Das ist so ein bisschen das, wo ich mich so ein bisschen anecke. Und ich gebe zu, ich glaube, ich habe es am Anfang schon gesagt, beim ersten Mal hat mich das mehr gestört. Ich finde es angenehm, wenn du deinen Film nochmal guckst und du weißt einfach, du weißt die Struktur des Films, du weißt, wo der hingeht, kannst, keine Ahnung, ich merke oft, mir fällt es dann einfach ein Film besser oder einfach ein bisschen besser einzuschätzen oder zumindest den bisschen besser gucken zu können. Und das ging mir hier auch so, weil mir hat dann schon vor allen Dingen die erste Hälfte bis zu dem Banküberfall wirklich besser gefallen. Ja. Ich würde ihn auch jetzt besser bewerten als beim ersten Mal. Das würde ich schon tun.
Oh, das darf man ja auch. Ich glaube, das gestehen sich ja einige Menschen auch nicht zu. Aber wenn ich zum Beispiel bei Letterboxd Filme eintrage, mache ich auch gerne einfach mal ein halbes Sternchen oder ein ganzes Sternchen mehr oder weniger von Sichtung zu Sichtung, weil ich mir einfach denke, okay, das funktioniert jetzt nicht mehr so gut oder das ist jetzt deutlich besser. Und Destroyer, möchte ich mal sagen, ist für mich gleich geblieben in der Größe meiner Wertschätzung, die ich dem Film gegenüber habe. Ja, ich möchte dir auch recht geben. Ich vermute mal, mir hat er auch tatsächlich jetzt noch einen Ticken besser gefallen, weil ich eben auch wusste, welche Aspekte ich tendenziell eher ausblenden kann geistig und auf welches Acht zu geben gilt, weil ich eben um die schlussendliche Wendung wusste. Wobei da auch eben die berechtigte Frage gestellt werden dürfte in dieser Art von Stoff, auch in der Art und Weise, wie er inszeniert ist, betreffend die Tonalität und so weiter, brauchen wir da überhaupt noch so einen Twist am Ende? Zudem er eben auch eine Person involviert, die eigentlich nichts weiter zu tun hat, außer Exposition mit Aaron, also der Nicole Kidman-Figur auszutauschen. Also dieser schwarze Kopf, mit dem sie da redet, von dem ich mich dann auch beim ersten Mal fragte, der, glaube ich, ohne größeren Kontext irgendwie eingeführt wird. Was macht der denn überhaupt? Wer ist das denn jetzt? Ach so, der ist dafür da, dass am Ende der Film irgendwie, okay, für den Twist am Ende. Oder ich möchte nicht sagen Twist, weil es kehrt ja den Film nicht auf den Kopf, stellt ja den Film nicht auf den Kopf, aber für eine überraschende Handlungswendung. So.
Es fühlt sich so ein bisschen an, und das ist auch sowas, wo ich sage, ja, gibt manche Sachen werden einfach nie gut genug gemacht. Zum Beispiel die besten Videospielfilme basieren gar nicht auf Videospielfilmen. Und das hier ist, glaube ich, so einer der besseren James Ellroy-Verfilmungen von.
Ja.
Die eigentlich keine James Ellroy-Verfilmung ist.
So. Oder Dennis Lehane, an den musste ich auch immer wieder denken. Also Gun, Baby genau. Gun oder Mystic River. Gibt ja auch einige Filme von ihm, die verfilmt wurden. Auch ein Autor, der immer Persönliches mit Thriller-Elementen mischt. Und ich finde, dass er das auch eine Zeit lang sehr, sehr gut konnte.
Genau, ja, finde ich auch. Und ich denke, das kommt so dieses. LA-Cops sein, weil das ist ja einfach so schon ein Genre, ja, Krimi oder Person X wurde umgebracht, wir müssen herausfinden, wer es war. Gibt's ja einfach wie Sand am Meer. Wer, allein, guck mal, wie viel CSI gibt's ja, gut, in wie vielen verschiedenen Städten werden dort einfach, gibt's einfach 100 Episoden einfach nur, wo Menschen umgebracht werden und jede Folge sich darum dreht, wer hat's getan, warum hat er es getan?
So, aber das so hat dieser Film ja auch. Also der hat ja auch diese J.J. Abramson Mystery-Boxen so. Wer ist der Tod am Anfang? Was ist das Tattoo hier auf Nicole Kidmans Nacken? Wer ist Silas, von dem sie immer redet? Also das gibt's ja auch. Und es gibt durchaus Rätsel, die es zu lösen gilt. So klassische Krimi-Rätsel.
Jetzt muss ich gerade gucken, ob J.J. Abrams den heimlich produziert hat. Nein, ist nicht der Fall.
Nee, von J.J. Abrams würde das alles keine Auflösung erfahren, sondern es gibt am Ende nur so ein metaphysisches Geschwafel und
ein Zweck, glaube ich, böse Schießerei gegen Ende.
Ja. Ja, auch wieder eine Halt and Catch Fire Connections. Scoot McNairy spielt den Ex-Mann oder Ex-Partner, den von Nicole Kidman. Er ist drin. Ich finde, er macht seine Rolle gut. Ich sehe ihn sehr, sehr gerne. Er ist ein kompetenter, finde ich, sehr guter Schauspieler. Aber auch eine der Figuren, bei denen ich dachte, ähnlich wie bei Sadie in Invitation, müsste ich irgendwas streichen. Er wäre wahrscheinlich der Erste, der meinem Rotstift zum Opfer gefallen wäre.
Okay. Ja, ja. Ich glaube, es war auch so um die Zeit rum, wo du hast jeden Film angemacht und irgendwie Scoot McNairy ist für 2 Minuten aufgetaucht.
Ja, er muss eben Nicole Kidman daran erinnern, dass sie auch mal ein echter Mensch war.
Ja.
Dafür ist halt die Figur da. Und das ist ja im Grunde, eigentlich ist es so die klassische undankbare Frauenrolle in einem konventionellen Film. Also einfach die Rolle, die unseren Protagonisten daran erinnert, ich kenne dich so nicht, du bist anders geworden seit damals. Und er ist eigentlich dasselbe jetzt als Mann, der sagt, ich weiß nicht, was aus dir geworden ist. Das ist, du bist nicht mehr die alte Erin Bell, die ich geheiratet habe. Aber wie gesagt, dadurch, dass er eben Scoot McNairy ist, ist es eben besonders gut.
Wen haben wir noch? Hatten wir überhaupt über den Cast schon ein bisschen geredet? Also du hast ja hier, wie heißt er, der Sektenführer?
Tobi Haas, ja.
Genau, der hier hat auch nochmal einen schönen kleinen Auftritt. Mag ich auch sehr, sehe ich auch eigentlich so ganz gerne. Tatjana Maslany, die kenne ich nur aus Orphan Black. Da habe ich auch nur die erste Staffel von gesehen, die hier die Freundin von Silas spielt. Tobi Keppel, der macht auch nur Bad Guys, glaube ich.
Aber es ist ein sehr, sehr guter Bad Guy, muss ich sagen.
Ja.
Sehr bedrohlich, insbesondere in der Szene, in der er hier irgendwie eines seiner Gangmitglieder dazu bringt, sich die Knarre an den Kopf zu setzen, Arturo.
Ja, sehr spannend und danach so entladen in absolut, ja, was für ein geschäfter Typ der ist und so weiter. Und dann, sich einfach einen ablacht. Ja. Und Bradley Whitford.
Ja, stimmt.
Sehr passende Rolle. Da hätten wir wieder die Brücke zu Get Out geschlagen, die wir am Anfang hatten.
Ja. Herrlich, herrlich schmieriger Gangsterboss, hat mir auch wirklich gut gefallen. Überhaupt auch wiederum so eine Besetzung mit 2, 3 Namen, vielleicht ein paar mehr als in The Invitation, von dem man sagt, ach, habe ich schon mal gehört oder schon mal gesehen. Aber auch jetzt keine großen Stars, was eben, glaube ich, auch der Tatsache geschuldet ist, dass der Film auch relativ niedrig budgetiert war. Mhm. Aber man sieht es ihm eben nicht an. Ich finde ihn wirklich gut. Und ich habe lange darauf gewartet, zu sehen, ob Cary Kusama gut Action inszenieren kann. Weil nicht, dass Aeon Flux diesbezüglich komplett inkompetent ist, aber er ist eben CGI-seitig sehr überfrachtet und es ist eine Art von Action, die ich nicht besonders ansprechend finde. Wohingegen Girlfight eben dieses sehr Unmittelbare im Boxring gut überträgt. Aber weder das noch, was ich zum Beispiel bei Scorsese in Wie ein wilder Stier, also Raging Bull, sehe, würde ich als im klassischen Sinne Action Szenen bezeichnen, wohingegen hier Destroyer 2 Action-Szenen im klassischen Sinne hat und ich finde die beide sehr, sehr stark. Erstmal die eben der Aaron da Petra auch vor den Cops rettet und dann eben noch dieser Banküberfall mit wirklich gut gesetzten Close-Ups und also allein dieser Moment der Farbbeutel-Explosion, dieser kathartische, ist ja kein kathartischer, sondern eben eher ein entsetzlicher, weil man weiß, okay, jetzt gibt's richtig Stress. Das ist wirklich wirklich toll gemacht. Also das, ich hatte ja bis hierhin schon viel von Kusama gehalten, aber als ich den damals sah, Destroyer vor so 2 Jahren, dachte ich, okay, das kann die auch noch. Die kann wirklich alles. Jetzt braucht sie nur noch mal einfach ein richtig, richtig, richtig gutes, um nicht zu sagen perfektes Drehbuch.
Ja, das gehe ich nicht ganz mit. Aber auch, der sehr, sehr schöne Moment. Auch da so die Zeitlupe sehr schön gewählt. Ein cooler Moment, so, weil bam, es geht los so und er bleibt einfach stehen. Ist nicht irgendwie so, weil sonst ist jedes Mal die Fahrpatronen, die sonst im Film losgehen, so alle sofort Panik und er einfach nur bleibt stehen, lässt so richtig demonstrativ so diese Taschen fallen und geht zurück.
Ich glaube, der Score setzt doch aus, das erinnert für dich so ein bisschen an Catherine Bigelow oder Michael Mann, der auch ganz gerne einfach dann nur den quasi organischen Sound auf der Tonspur hat und dann einfach man hört nur die Patronenhülsen fallen und die Schüsse und fand ich schon sehr stark.
Hat Michael Mann mal einen Gangsterfilm gemacht?
Weiß ich nicht, nee. Der letzte Mohikaner, ich glaube, das war's.
Ja. Und diesen einen Fantasy-Film.
Ja,
The Keep.
Ja, die unheimliche Macht, ja. Genau.
Ich habe eben übrigens noch mal kurz gecheckt, 9 Millionen ist das Budget von Destroyer. Also das ist schon, der sieht nicht wie ein 9-Millionen-Film aus, finde ich. Ja, aber das ist ja wirklich so. Also das ist ja auch, lass deinen Film nach mehr aussehen. Sei es, klar, wenn du Nicole Kidman irgendwie als Hauptcharakter hast, dann denkst du nicht so, dass du da irgendwie Low-Budget-Film hast. So. Mhm. Aber manche sind halt einfach nicht gut da drin. Und das, klar, ist dann so das ganze Team. So Production-Design, Kamera, wenn du nicht viel Kohle hast, so muss das klar, also über echte Locations, gut gewählte Locations machen. Und
es gibt ja in L.A. diese Kanäle, diese offenliegenden immer, oder die, ich weiß nicht, führen die Wasser normalerweise, wofür sind die eigentlich da? Ich meine, wir kennen sie alle aus diversen GTA-Spielen, Vice City vor allem, aber oder Terminator 2.
Terminator 2, ja, wollte ich sagen. Das ist wahrscheinlich so das Erste, was jedem
Ich finde die ja grundsätzlich ganz toll als Location. Ich freue mich immer, wenn ich eine Verfolgungsjagd innerhalb dieser Bassins, wie auch immer, da sehe. Toll, jede Stadt sollte die haben. Und wenn da eben eine Leiche liegt und das Blut zuppt darunter, na hallo. Die holt wirklich viel raus. Und wie gesagt, ich glaube, das ging ja auch alles schlechter. Aber Karen Kusama macht eben das Beste raus. Die kann wirklich ein Diner von innen wie außen mit der Kamera einfangen und es ist einfach fantastisch.
Ja.
Meine Meinung, ja. Das Ende des Films hat mich so ein bisschen tonal auch an den, ist der von Lynn Ramsey, You Were Never Really Here erinnert? Ich glaube, das ist ein Beautiful Day in Deutschland widersinnigerweise, aber
wir
referenzieren heute Abend sehr viele Filme, die nicht die Filme sind, über die wir eigentlich gerade reden, aber es sei uns verziehen.
Ist auch das Leben eines Podcasters.
Ja, ich musste einfach dran denken. Um noch einen Film zu nennen, der dieser Film nicht ist, Peter Bradshaw. Ich fand das Zitat eigentlich ganz schön, hat im Guardian geschrieben, Destroyer sei ein umgekehrter Bad Lieutenant. Und ich finde das eigentlich ganz, ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube nicht, dass er die Klasse hat von einem Abel Ferrara-Film, nicht ganz. Aber das ist ungefähr das, was, müsste ich den Film in einem Satz beschreiben, das trifft ziemlich gut.
Ja, nee, ich war allein überrascht, dass er mir besser gefallen hat als beim ersten Mal. Und ja, also sind so einfach so ein paar Punkte, wo es dann so ein bisschen hängt. Aber sonst ist es ein okayer bis guter Film mit Abstrichen. Ein guter Film mit Abstrichen,
sagen wir so. Ich finde den hervorragend, ich finde den sehr gut. Möchte ich sagen, ich glaube, mein größter Kritikpunkt ist die etwas zu große Menge an Personal, die er hat. Ich fand es gerade in der ersten Hälfte des Films und noch viel mehr natürlich beim ersten Sehen als relativ anstrengend, den Überblick zu behalten, wer da gerade mit wem was zu tun hat und in welcher Zeitebene ich mich befinde, was jetzt leicht ist, weil man eben einmal sieht eben Nicole Kidman hervorragend aus, dann eben wiederum nicht. Aber ich glaube, ein paar weniger Protagonisten hätten es auch getan. Und wie gesagt, dieser Cop da relativ zu Beginn und da am Ende und überhaupt die beiden, die sie da am Tatort trifft. Und ja, auch Silas Gang ist ein bisschen, ich glaube, hätte das ein bisschen reduzieren können auf eine Handvoll Figuren. Aber sei es drum, das jetzt auch über einen Film meckern, der dieser nicht ist, ist müßig und wenig zielführend. Und ich habe ja bereits gesagt, ich weiß, Scoot McNary spielt im Grunde eine verzichtbare Rolle. weil die auch die klischeebeladenste Rolle ist. Aber es ist, glaube ich, einfach nur auch mal als filmisch-soziologisches Experiment gut zu sehen, jemanden wie ihn in einer klassischen Frauenrolle, der eigentlich nur ins Bild gewackelt kommt, um zu sagen so, denk doch an deine Tochter, du musst für deine Tochter da sein. Ich bin so enttäuscht. Das, ich meine, sowas müssen wir Männer auch mal aushalten.
Ja, merkst du einfach, ich wurde letztens wieder dann so eines, ich habe hier den Chris Pratt-Film, der Tomorrow War, der nicht so unscheiße ist, wie ich vermutet und erwartet habe, aber Betty Gilpin, die einfach großartig ist. Ich liebe diese Frau. In dem Film auch Chris Pratts Ehefrau spielt und wirklich die Ehefrau aller Ehefrauen spielt und einfach nichts zu tun bekommt in dem Film. Und ich dachte einfach, wie schade ist es einfach, dass das die, also der Film hat allein nochmal zwei Punkte besser, wenn Chris Pratt da einfach der Ehemann wäre, der zu Hause bleiben muss und sie einfach in den Krieg zieht. Und es hätte noch so viel besser gepasst. Es hätte so viel besser gepasst. Egal, ja. ja, Scoot McNairy hier als in der
klassischen undankbaren Ehepartnerin-Rolle, genau. Ja. Und Tomorrow War, auch kein Film, der The Destroyer ist. Oder nur Destroyer. Ich möchte immer The Destroyer sagen. Das ist ein bisschen so wie Suicide Squad und The Suicide Squad. Sollte es irgendwann ein Reboot hiervon geben, wird das wahrscheinlich The Destroyer heißen. Aber da dieser Film finanziell auch relativ erfolglos war, wird es vermutlich kein Sequel oder Reboot geben. Schade eigentlich. Ich hoffe auf jeden Fall, sucht auf ein bisschen mehr von Karen Kusama, dafür, dass sie eben jetzt 20 Jahre schon im Business ist und auch durchaus hier mit Destroyer, Invitation und Girlfight einfach mal drei Filme gemacht hat, die bei der Kritik überwiegend gut oder Girlfight zumindest auch extrem gut ankamen, macht sie relativ wenig Filme. Sie könnte für meinen Geschmack noch ein paar mehr machen und ich hoffe einfach mal, dass da noch was kommt und es kein Marvel-Film ist. Also nicht, dass ich nicht jedem Menschen und vor allem ihr die Marvel-Kohle gönne, die Disney-Kohle, aber ich hoffe, sie lässt sich eben weiterhin nicht verheizen von irgendwelchen anonymen, seelenlosen Blockbuster-Produktionsstudios.
Also ich habe gehört, ich glaube, sie ist aber jetzt auch schon seit letztem Jahr so in der Mache, dass sie als nächstes einen Dracula-Film macht.
Yes, sehr gut. Ich meine, kann kaum besser werden als Dracula 3D von Dario Argento, aber wer weiß.
Gesprochen wie jemand, der noch nicht Dracula 3000 geguckt hat.
Wenn sie qualitativ irgendwo dazwischen liegt, dann sollten wir uns glücklich schätzen. Aber Dracula ist immer gut. Ich meine, Vampirfilme mag ich auch. Nicht ganz so gerne wie Sektenfilme, aber
also eine Stufe drüber. Okay. Eine Stufe drüber.
Ja, für mich eine Stufe drunter tatsächlich.
Okay.
Ja. Sekten, darunter Dracula, darunter Jason oder sowas. Mehr gibt's ja auch nicht. Der letzte Mohikaner.
Der letzte Mohikaner, genau. Magst du Mohikaner-Filme? Wo richtig viele Mohikaner drin vorkommen. So richtig viele.
nur wenn Daniel Day-Lewis mitspielt.
Okay.
So, wir haben einen kleinen Poll, ein kleines Voting gestartet vor kurzer Zeit und haben gefragt, welchen Filmemacher wollt ihr denn als nächstes nicht sehen, aber über wen sollten wir denn sprechen? Und zur Auswahl standen Wolfgang Petersen, Wes Anderson und George Miller. Haben wir gefragt bei Social Media, in sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Twitter und Facebook. Und die Wahl fiel knapp, aber entschieden auf. Magst du es verraten, Dennis?
It's Miller Time!
Sehr schön. Das wird nicht das Hashtag zum George Miller Podcast, oder? Nee,
dann suchen wir uns noch ein anderes.
Wir suchen etwas weniger Abgegriffenes aus. Ich bin also tatsächlich nicht komplett glücklich drüber, weil ich, glaube ich, mindestens eine der hier gedachten Personen auch noch gerne gemacht hätte, aber wir holen alles nach. Beidseiten. Aber jetzt tatsächlich, wie Dennis schon sagt, ist erstmal George Miller angesagt und wir sprechen über sein Gesamtwerk ab Oktober und für den Rest des Herbstes. Und bevor wir jetzt irgendwie die Katze aus dem Sack lassen und verraten, was natürlich unglaublich spannend ist, weil George Miller kennt natürlich, das Schaffen von George Miller kennt kaum jemand, bevor wir verraten, was wir das nächste Mal besprechen, möchte ich dich erstmal fragen, Dennis, wo kann man dich sonst noch so hören?
Ihr findet mich beim Lichtspielcast. Genau, da haben wir zwar zumindest die Kinos wieder auf, das heißt, wir besprechen auch da aktuell wieder den einen oder anderen Kinofilm.
Habt ihr über The Tomorrow War gesprochen eigentlich, den Pratt-Pratt-Pratt-Film?
Ja, haben wir. Das war unser Review, ja. Ich normalerweise bin ich immer derjenige, der alles pupu schlecht redet. In dem Fall, meine beiden Co-Hosts fanden den grauenvoll und ich hatte da eher ein paar positivere Worte okay. für zu verlieren.
Ich habe nur Grauenvolles gehört, aber ich gucke mir eines Tages an. Aber nicht in diesem Jahr. Wenn Corona vorbei ist, also 2028.
Kein Muss, Patrick, kein Muss. Da gehe ich mit, ja.
Ja, hört Lichtspielcast, finde ich gut. Ansonsten Bahnhofskino und Konsorten. Ich habe eine Menge Spin-Offs, so wenn man diesem Podcast, also Bahnhofskino, was Gutes tun will. Es gibt auch einen Patreon-Account dazu, wo man spenden kann und Bonus-Episoden hören kann. So. Und damit sei der Werbeblock auch schon vorbei. Und viel lieber mache ich ehrlich gesagt einen Werbeblock für das, was wir als nächstes tun, nämlich über die ersten drei Filme von George Miller zu sprechen. Und, wenn es denn beliebt, Dennis, auch gerne über den Twilight Zone Short, wenn wir den noch unterkriegen.
Ja, also ich habe den Twilight Zone, wie man vielleicht aus dieser Folge rausgehört hat, weder den Film noch die Serie nicht gesehen. Also ich bin zumindest offen.
Das sind ja nur 20 Minuten oder eine Viertelstunde. Und zwar ist es ein Remake der klassischen Twilight Zone-Episode Nightmare 20,000 Feet, in der William John Shatner Lithgow sitzt. Ist das der? In Lithgow ist im genau Remake, im Kinofilm, den Landis und Spielberg produziert haben. Und im Original, in der alten Episode, sitzt eben William Shatner im Flugzeug. Und in der George Miller-Fassung sitzt John Lithgow im Flugzeug. Und beide Versionen sind gut, kann ich jetzt schon mal verraten.
Okay, ja cool.
Die gucken wir uns an. Und ansonsten die ersten drei Filme in George Miller schaffen. Das ist easy, möchte ich behaupten. Kann man sich leicht merken, denn was sind denn die ersten drei Filme in George Miller schaffen?
Also wenn wir jetzt natürlich die richtigen Titel nennen, dann ist es natürlich Mad Max, dann ist es The Road Warrior, a.k.a. Mad Max 2 und Mad Max Beyond Thunderdome hinter der Donnerkuppel.
Ja, jenseits der Donnerkuppel, oder?
Jenseits. Was habe ich gesagt?
Hinter der Donnerkuppel.
Das war ein Test, Patrick, und du hast bestanden.
Ja, ach, das ist der schlimmste Diss. Das sind nämlich die Disse, die du nicht merkst. Und du denkst nur, irgendwas ist falsch. Das klingt irgendwie beschissener als sonst. Ich weiß nicht, ob man mir folgen kann, aber ich hab's jetzt mal erwähnt. Danke.
Ich hab zu danken.
Ja. Bis bald.
Danke, Patrick. Bis bald.
Bye, bye.
Ciao.